kurze Hallo-Runde.
Ja, auf jeden
Fall. Ich habe jetzt auch gerade noch gesucht, ich wollte jetzt mal die Südostasien-Folge mal so aus Spaß aufmachen. Das war die Nummer 18.
Wann war denn das?
Das war der Oktober? 10. Oktober.
Ja. So lange schon?
Zumindest habe ich sie veröffentlicht zu dem Zeitpunkt. Ja.
Okay. Mhm. Dann muss es am 9. oder 8. gewesen sein.
Sowas, ja.
Gut kombiniert, Sherlock.
Und ist
also auf jeden Fall nicht danach.
Ja, mein Hirn funktioniert noch.
Tatsächlich bis zum heutigen Tag, glaube ich, die Folge, für die ich das meiste Lob bekommen habe.
Ja?
Also ich bekomme
ja. Ja, das ist schön zu hören.
Herzlich willkommen bei 1024. Heute zurückgekehrt aus dem fernen Osten. Chriso!
Ja, lass mir das mal so durchgehen. Also war weit weg, okay.
Dem sehr, sehr, sehr fernen Osten.
Ja.
Immer noch da.
Servus.
Und wieder zu Gast, unser ferner Osten zweiter Experte. Chris, hallo.
Servus.
Und mir Johannes, ich war nicht im fernen Osten.
Das ist nicht so schlimm, du hast dir die Stellung gehalten.
Aber bis zum heutigen Tag werde ich beinahe regelmäßig auf die unglaublich großartige Episode 18, wenn mich nicht alles irrt, ich habe vorhin aufgemacht, 18, Südostasien angesprochen. Das einzige und erste Mal, wo wir wirklich richtig so Inhalt und Qualität geliefert haben. Und
zu viel der Lorbeeren.
Ja, yeah, genau. Wie sich das so gehört für so ein Set aus der Gruppe hier, so müssen wir gleich quasi den Nachfolger drehen, ja. Südostasien 2.
Die,
ja?
Die Rückkehr. Südostasien schlägt zurück.
Und wie sich so gehört für so einen Nachfolger ist es dann, wir werden an den ersten nicht rankommen. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, so viele Sachen, die wir damals erklärt bekommen haben, jetzt nochmal von Chriso bewiesen zu bekommen. Du warst jetzt in Südostasien, genauer in?
Quasi in Thailand, Kambodscha und Laos. Das sind jetzt so ein bisschen die klassischen Länder, die man bereisen kann. Ne? Gerade Thailand, wo ich nicht so viel war, aber Kambodscha und Laos. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Reiseroute, kann ich mittlerweile sagen. Es gibt dann halt auch noch andere Länder, ne, so wie Burma und so, aber nächstes Mal.
Ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Sachen, die wir jetzt schon kennen und können. Und dann kannst du immer noch mal irgendwo anders hinfahren und wieder was erzielen.
Ja, ganz genau. So ist der Plan.
Hast du denn überhaupt die richtige Route jetzt genommen? Weil du hast am Anfang überlegt, wie du fährst und wie nicht.
Also ich habe die Thailand, Kambodscha, Laos, Thailand Route genommen. Also eigentlich so, wie man es nicht macht.
Ne? Ja, aber du hast dir überlegt, ob du erstmal nach Phnom Penh gehst und dann...
Achso, nee, ich habe in Bangkok angefangen und bin dann nach quasi nach 2 Tagen, weil mir dann Bangkok schon gereicht hat. Das war
komisch.
Also du kennst das ja, ist sehr viel Input auf jeden Fall. Ne? Zu viele Ping-Pong-Shows. Zu viel Extreme, zu viele Partytouristen. So für 2 Tage ist es super angenehm, aber danach muss man auch weiter, gerade wenn man ganz frisch da ist, sag ich mal.
Ja, vor allem, wenn man auf der Khao San Road übernachtet.
Jesus Louises, absolut.
Das ist nicht schon mittendrin, ich merke das schon.
Ja. Ne?
Wie lange war, ganz kurz, noch, bevor wir die Metadaten abgehakt haben, wie lange warst du jetzt weg?
Irgendwas zwischen 2,5 und 3 Monate.
Stimmt,
auf jeden Fall. Schon und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr tatsächlich bloß einen Podcast an den Start gebracht habt dazwischen. Ich habe quasi jeden Tag, sobald ich Internet hatte, habe ich refreshed. Ach, da kam nichts.
Ich fand es auch großartig, dass du gefühlt in meiner Facebook-Timeline und in meinem Facebook-Chat aktiver warst,
ja,
als in der Zeit, wo du da warst.
Auf jeden Fall. Ja, also ich habe mich darüber gefreut, mal so ein bisschen ja, von euch zu hören. Wir hatten ja selten die Gelegenheit, mal wirklich ausgiebig zu reden.
Auf jeden Fall.
Sprich, wir haben es nicht einmal gemacht.
Nicht wirklich,
Nee.
So eine Live-Schalter haben wir nicht hinbekommen.
Nee, wäre nett gewesen. Aber ja, das Internet ist halt auch nicht so das Beste.
Ah, dieses Internet.
Dieses furchtbare Internet.
Wie war denn dein Grenzübergang nach Kambodscha? Erzähl mal.
Ist immer ganz lustig. Ja, dazu muss man ja sagen, dass du und jemand anderes noch mich direkt davor gewarnt haben, mich nicht übers Ohr hauen zu lassen. Was kostet der Standard-Grenzübergang, wenn man sich nicht übers Ohr hauen lässt?
$20.
Ich hab 35 bezahlt.
Für den Alter. Ja. Von Thailand nach?
Nach Kambodscha rein.
Nach Kambodscha, genau. Okay. Wie viel ist das? 30?
Normalerweise zahlst du 20, wenn du dich halt nicht anlabern lässt. Aber das Problem ist, dass wir direkt von Bangkok, weil wir einfach weiter wollten, haben wir uns halt einen Minibus gechartert, quasi der bis zur Grenze fährt.
Standard.
Und dann, und dann aber weiter nach, also dann nach der Grenze wäre ein zweiter Bus gekommen oder kommt ein zweiter Bus, der einen weiter nach Siem Reap fährt in Kambodscha, was vielleicht manche Leute kennen als den Ort, wo Angkor Wat steht, also diese riesige Tempelanlage.
Okay.
Und das Problem war bei uns, also wir hatten halt wirklich diesen Plan, keinen Cent mehr als $20 zu zahlen. Dummerweise hat uns der Minivan etwa 5 Kilometer vor der Grenze rausgeschmissen.
Scheiße.
Und meinte dann, okay, wir machen das alles für euch. Ne? Und in dem Moment waren dann meine Mitreisenden und ich quasi dazu geneigt, tatsächlich Ja zu sagen. Ich hatte den Tag davor direkt Passfotos gemacht. Man muss halt immer 2 Passfotos mitbringen. Zusätzlich. Für quasi den, wie nennt man
das? Ja, fürs Visum.
Fürs Visum, genau. Also für diesen Visumsantrag.
Okay.
Ich habe es geschafft, innerhalb von 18 Stunden meine 5 Passfotos zu verlieren. Und ich weiß immer noch nicht, wo die sind. Die liegen wahrscheinlich irgendwo auf einer staubigen Straße. Oder sind eine Wichsvorlage für irgendjemanden. Ich weiß es nicht. Dementsprechend war ich ein bisschen an die Leute gebunden, die das organisiert haben.
Okay.
Und da wir alle nicht wussten, wo die Grenze genau liegt und niemand uns das verraten wollte, haben wir uns dann quasi dazu breitschlagen lassen, das für uns auch organisieren zu lassen.
Okay.
Ja, das ist eine gute Masche, die ja auch immer funktioniert.
Ist, yeah, so 90% absolut funktioniert die. So viele Leute, die drauf reingefallen sind.
Ja. Aber es sind ja eigentlich nicht die Minibusfahrer, die das Geld verlangen, sondern du kommst ja in ein Restaurant. Und in dem Restaurant ist dann so ein, ja, ist ein Kambodschaner, der dir halt das Visum quasi verkauft. Und die gehen dann zum nächsten Office und machen das für dich, aber verlangen natürlich fast den doppelten Preis. So.
Und streichen quasi die $15 bis $20 ein.
Ja, genau.
Ja. Okay, jetzt nochmal ganz kurz für arrogante Westeuropäer. Visum ist doch sowas schön, also ich habe da wie nennt man das denn, so eine romantische Fantasie, dass ein Visum sowas schön offiziell staatlich-bürokratisches ist. Nicht so.
Also man muss ja mal sagen, dass halt Kambodscha jetzt nicht wirklich, naja, offiziell gilt da eigentlich nichts wirklich. Also das ist halt eines der korruptesten Länder der Welt. Da kannst du machen und tun und lassen, was du willst. Okay. So. Und dann
du brauchst halt, bloß Geld.
Und dann gibt's halt so Leute, die dann sich da reinschalten und sehen, ja, da kann ich Kohle machen, da kann ich etliche Asche machen. Also die machen da mega viel Kohle. Mhm. Und hocken sich dann quasi so 1, 2, 3, 4 Kilometer vor der Grenze in so ein Restaurant, machen es natürlich mit den Minibusfahrern aus, dass die da auch vorbeikommen. Und dann offerieren die quasi diese Dienstleistung,
Verstehe. Die
natürlich völlig übertrieben teuer ist.
Mhm. Im Verhältnis wahrscheinlich ja, aber so konkret ja eigentlich nicht. Also konkret
ja,
ist es ja so, du
also für uns
naja, ist natürlich du zahlst ja teilweise dann fast das Doppelte von dem, was du eigentlich zahlen müsstest. Okay. Für die Leute selber ist es natürlich mega viel Geld.
Mhm. Ne? Genau, ja.
Ja. Das ist halt so ein bisschen. Ich glaube tatsächlich so ist es mir auch passiert. Also vielleicht war das gar nicht tatsächlich die Schuld des Reisebüros in dem Sinne. Natürlich stecken die unter einer Decke, aber das war auch so ein Standardrestaurant halt, wie du es gerade meintest.
Ja, genau.
Ist,
Was
im Restaurant passiert.
Ja. Gibt's aber ich meine, das hat
jeder,
das hat
extra gibt und so. Gibt es dann was extra noch? Also gibt es irgendwie Menüs, dass du sagst irgendwie einmal die C3
beim Visum. Das ist total verrückt. Erstmal sieht's aus wie ein Restaurant, dann gehen sie zu dir hin, sagen zu dir, ja, füll mal das aus, so zum Grenzübertritt. Denkst du nicht viel dabei? Und dann kommt so ein Typ da an und offeriert oder holt dich dann in so einen Extraraum, nicht im Restaurant, sondern in so einen Hinterraum.
Mhm.
Und das sieht ziemlich offiziell aus, also okay. Mit einem Telefon, mit Kambodscha-Fahnen und so halt ziemlich offiziell. Und dann sagt er dir, ja, das sind die Preise so und entweder du zahlst oder du zahlst nicht. Und dann, ja, kann man es versuchen zu verhandeln oder was man machen sollte, wenn man es, wenn man sich halt auskennt, das ist nochmal die Voraussetzung halt, das Problem auch, dann kann man quasi auch von selber weiterfahren zur Grenze, also die würden dich dann schon hinbringen und dann an der Grenze kannst du dann selber das Visum beantragen oder machen.
Verstehe, verstehe. Und man muss schon quasi so einem dir komplett fremden Kambodschaner irgendwie vertrauen und sagen, hier, nimm mein Geld und jetzt kriege ich einen Zettel und ich hoffe, dass das tatsächlich funktioniert. Na,
eigentlich, also wenn du es korrekt machst, dann nicht. Dann gehst du einfach direkt zur Grenze, da gibt's halt die Zettel zum Ausfüllen, dann nimmst du deine beiden Passfotos mit und das Geld, was du brauchst, also die $20 und gehst einfach rüber.
Verstehe. Ne?
Also es hat eigentlich, wenn man es weiß, ist es super easy. Ich kann mittlerweile aber nachvollziehen, dass halt so gute 80-90% das halt nicht checken.
Ja.
Also beim ersten Mal.
Also ich kann dich auch verstehen. Also mir ist es ja auch passiert beim ersten Mal. Also
ey, du kannst halt bloß draus lernen, ne? Ja. Und dann mega abgefuckt sein für eine kurze Zeit und dann geht's halt auch. Also ich meine, ne, wie gesagt, das ist so eine typische Sache, die am einmal passiert und beim zweiten Mal nicht mehr.
Ja. Was mir also was halt blöd ist, wenn du dann kein Geld mehr hast. Also beim ersten Mal, als ich über den Grenzübertritt rüber bin, hatte ich gerade mal so $25 oder sowas dabei. Also hab's vorher natürlich in Bangkok umgetauscht. Und dann sagte mir entweder $30 oder du gehst oder du bleibst hier oder so. Und dann meinte ich habe nur 25 und dann haben wir uns drauf geeinigt. Und dann kommst du über der Grenze an. Und mein Ziel war immer Phnom Penh, so auch beim ersten Mal.
Ja.
Und dann musst du aber von dort erstmal zur nächsten Busstation, wo der Bus nach Phnom Penh fährt.
Ja,
und da kommst du nur mit einem Roller oder sonst was, mit dem du auch bezahlen musst. Hm. Und ich hatte beim ersten Mal halt kein Geld mehr. Also.
Aber es gibt auch diese Busse direkt hinter der Grenze in Kambodscha dann schon.
Ja, aber die fahren nicht nach Phnom Penh, die fahren dann.
Die fahren zur großen Busstation und von da kannst du ja dann weiter.
Ja, das ist kommt immer drauf an, auf die Zeit, ne? Also ich beim ersten Mal bin ich, glaube ich, erst um 3 oder 4 nachmittags da angekommen und gut. Da fahren die halt nicht mehr. Hm. Also
ja, oft genug musst du ja dann auch irgendwie nach 15 Uhr, musst du ja nochmal die nach 15 Uhr Bearbeitungspauschale zahlen.
Ja, genau.
Und dann nochmal, das ist mir halt nach Laos passiert, nochmal Stempelgebühr.
Ne? Schön.
Das sind so $1 oder $2 dafür, dass sie den Stempel raufdrücken. Ja. Und dann nochmal, was weiß ich, $3 Cola-Gebühr, weil sie gerade eine Cola dabei trinken. Also gibt's nicht wirklich, aber sinnbildlich.
Also wie ich das verstanden habe, diese $2 und $3, einmal ist $3 für die kambodschanischen Grenzpolizisten und $2 oder andersrum für die laotischen, weil das so eine Remote Border ist, so sagen die das ja.
Ja, also, das muss man vielleicht mal erklären. Es gibt halt so ein Stück Niemandsland zwischen der... Also da, wo Thailand aufhört und Kambodscha anfängt, gibt es halt so einen Streifen von, was weiß ich, 800 Metern oder 700 Metern. Und das ist halt mehr oder weniger, ich würde vielleicht nicht sagen rechtsfreier Raum, aber ich glaube, das ist eigentlich kambodschanisches Gebiet. Aber die Thailänder haben das einfach aufgekauft, um da ihre Casinos hinzustellen. Weil Glücksspiel verboten ist in Kambodscha.
Und nee, in Thailand.
In Thailand verboten ist. Und das ist aber halt insofern rechtsfreier Raum, dass da halt Glücksspiel erlaubt ist. Und das ganze Geld geht aber an die ganzen Thailänder.
Und damit du quasi als thailändischer Bürger keinen Stress hast, über die Grenze gehen zu müssen, ist die Grenze so ein bisschen theoretisch nach hinten verschoben.
Genau.
Ja gut, generell haben ja die Thais keine Probleme, nach Kambodscha reinzugehen. Da gibt's ja das südostasiatische Abkommen so. Also du kannst als Südostasiate in alle Länder, so die in Asien sind.
So ein bisschen wie Schengen oder wie?
Ja, ja, so ungefähr.
Okay. Ist das dieses Asien?
Ja, genau.
Ja, genau.
Also, aber das ist halt direkt hinter der Grenze, weil die Thais dann halt nicht mehr weiter fahren müssen. So.
Ja, so ein bisschen so. Wie die Coffeeshops an der holländischen Grenze, theoretisch. Ja. Wenn es die geben würde, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema.
Kommen wir später nochmal drauf zurück, vielleicht.
Hoffentlich später nochmal drauf, da bin ich schon ganz heiß drauf.
Ja, aber das Prinzip ist dasselbe. Genau,
okay, okay.
Genau.
Gut, und Grenzübergang, und wir wollen da so ein bisschen chronologisch halten, dann war der nächste Stopp dann auch dann hier, ich habe es auf der Karte mal so nachgeschlagen, dass ich wieder weiß, wo ich bin ungefähr.
Mhm.
Ich habe auch schon wieder alles vergessen, was ihr mir gesagt habt. Ich hätte vielleicht mal die Folge nachholen sollen. Ich weiß nur noch, wer Pol Pot ist, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe.
Ist das nicht dieser britische Sänger?
Comedian, oder?
Großartig. Dann war gleich die nächste Stopp dann auch hier. Du hast gesagt Phnom Penh.
Ja. Also Phnom Penh liegt halt um einiges weiter östlich. Davor kommt dann halt wirklich nochmal Siem Reap. Ne? Das ist halt das, wo halt dieses Weltkulturerbe ist, ankovert. Diese riesigen Tempelanlagen aus dem 8. bis 12. Jahrhundert, wenn mich nicht alles täuscht. Auch sehr spaßig. Auf jeden Fall kann man mal machen, aber danach hat man auch erstmal genug von Tempeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
wie lange warst du da?
In Siem Reap selber, glaube ich, 3 oder 4 Tage.
Ja, das reicht.
Also wir haben 2 Tage lang die Tempelgeschichte gemacht. Und da ist ja auch so, ein Tag kostet $20. Ne? Du kriegst dann halt so ein Tages... Also
für
so,
diese antike
Genau, für die gesamte Tempelstätte.
Okay. Es ist halt nicht nur Angkor Wat, sondern es ist ja eine riesen Anlage mit lauter alten Tempeln. Also
Angkor Wat ist so das bekannteste. Ne? Okay.
Genau, und das war früher, so im 10., 12. Jahrhundert, die größte Stadt in der Region. So. Also Angkor Thom heißt es, Thom heißt groß. Und das ist halt so ein riesen Gelände halt.
Also, ja. Und du hast halt verschiedene Festungs- und Tempelanlagen und alte buddhistisch-hinduistische Schulen und was weiß ich nicht noch. Und halt ein Tag kostet $20 und 2 Tage kostet $40, aber 3 Tage kostet auch $40.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe das relativ spät erst erfahren, dass quasi komplett Angkor Wat Vietnam gehört für die nächsten 90 Jahre.
Habe ich nicht gewusst, aber es
macht Sinn.
Ja, macht Sinn, weil ja Vietnam über 10 Jahre quasi die Hand über Kambodscha hatte, zwischen 79 und 89.
Ja. Aber die haben es halt erstmal komplett verpachtet.
Wahrscheinlich haben es für die nächsten 99 Jahre seitdem...
Ja, 90 Jahre sind es, waren es insgesamt damals, also jetzt sind es dann vielleicht noch 70, 60 Jahre.
Habe ich nicht gewusst, ist auf jeden Fall eine neue Info für mich.
Und das war, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute da am Tag sind, aber es sind unglaublich viele, die sich das Ding reinziehen, gerade... Also sehr, sehr beliebt ist es auf jeden Fall, früh um 5 schon da zu sein beim Sonnenaufgang und sich dann halt dann Angkor Wat, also diese ganz spezielle Tempelanlage anzugucken, was wir natürlich Touristen, wie wir waren oder sind, auch gemacht haben.
Natürlich.
Natürlich gab es keinen Sonnenaufgang, weil alles viel zu diesig war. Das heißt,
bei mir auch nicht.
Ich habe wenige Leute gehört, die tatsächlich den Sonnenaufgang... Ich weiß nicht, ob da Sonne existiert tatsächlich. Aber das ist dann so 6.30 Uhr geht dann so der Lichtschalter an und plötzlich ist es hell. Und alle Leute stehen da und hoffen auf das perfekte Sonnenaufgangfoto, aber es existiert irgendwie nicht so wirklich.
Und touristisch meinst du, also ist schon auch, also westlich touristisch oder?
Aber fast noch mehr Chinesen.
Okay.
Mittlerweile. So riesige chinesische Reisegruppen von 80 Mann.
Ja, aber die reisen anders rein, die haben immer so riesen Busse, also die Chinesen reisen ja immer nur mit so Reiseveranstaltern, mit riesen Bussen, also die würden nie mit einem Tuk-Tuk zu zweit fahren oder sowas, die fahren immer mit einem Bus rein und dann schauen sie sich an und fahren wieder nach Hause. Ja.
Also ein bisschen mit deutscher Rentner halt.
Ja.
Der Chinese ist eigentlich so ein bisschen wie der deutsche Rentner.
Aber es ist auch tatsächlich, gerade wenn man sich da ein bisschen in den Tempelanlagen rumtreibt und die sind... Teilweise sind sie halt relativ eng, so diese ganzen Gänge und so. Und wenn du dann halt 50 Chinesen vor dir hast, und also macht's nicht so wirklich Spaß. Ne? Und gerade Chinesen in Gruppen, und das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt üble Vorurteile verbreite, aber chinesische Gruppen sind teilweise sehr aggressiv. Einfach. Ne? Also sie fühlen sich ja. Das klingt doof, das so zu sagen, aber sie fühlen sich halt echt stark in der Masse, ne? Und nehmen keine Rücksicht auf irgendjemanden. Und man selbst vielleicht als so Individualtourist ist noch so ein, und sie machen halt Fotos, ne? Ohne Ende Fotos. Und man selbst ist immer so ein bisschen darauf bedacht, niemanden ins Foto reinzurennen. Das hält ungefähr einen Tag an.
Dann ist
einfach scheiß drauf.
Dann ist dir
scheißegal. Ich gehe jetzt einfach da lang, ne? Weil halt jeder immer Fotos macht. Und sie furzen. Und spucken. Ich weiß nicht, ob dir das mal, wo du da was aufgefallen ist, aber du hast dann halt wirklich so diese Gruppen von 20, 30, 40 Leuten und sie laufen direkt vor dir und es so alle 20 Sekunden. So, aber für die ist es halt überhaupt kein Problem. Ne? Das gehört einfach so ein bisschen zum...
Kann ich bestätigen.
Zum Dasein. Ne? Ja. Aber man selber ist so ein bisschen perplex beim ersten Mal, auf jeden Fall.
Ja, kleiner Exkurs dazu. Da hat doch letztes Jahr, glaube ich, die chinesische Regierung... oder war es vor 2 Jahren, den chinesischen Touristen angewiesen, oder ist schon länger her wahrscheinlich.
Das war schon eine olympische Spiele, weil ich interessiert war, dass die quasi für die ganzen Touristen, die jetzt nach China kommen,
genau,
dass sie das weglassen soll, dass sie es nicht machen soll.
Genau, also, es war quasi verboten, sich so zu benehmen. Ja.
Sich zu entlasten.
war nur ein kleiner Exkurs.
Ja, kein Problem.
Wie bist du gefahren eigentlich? Tuk-Tuk oder Fahrrad dadurch?
Mit dem Tuk-Tuk. Also Fahrrad wäre eine Option gewesen, aber wir haben halt gesagt, jetzt okay, wir wollen es nicht.
Tempelstadt, oder?
Ja, ja. Also okay. Es sind halt riesige Distanzen.
Aber wie
muss
ich
einfach,
mir das vorstellen? Ist es jetzt so, ich habe jetzt gerade so ein Bild, ich bin ja wieder so ein bisschen, ich habe jetzt gerade so ein Bild von Pompeji. Also du hast so eine Stadt, ja, und da ist halt irgendwo so eine Fläche, die ist wahrscheinlich 1 Million mal größer Und da kannst du halt rein, irgendwie, da musst du Eintritt bezahlen und das aber eigentlich nichts außer diese Städte, ist es so?
Ja, du hast halt...
oder wohnen da Leute?
Nee, überhaupt nicht. Also du hast halt quasi in diesem riesigen Gebiet, also in Angkor Thom, wie das Ganze halt heißt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du nochmal nachgucken, wie groß das ist. Das würde mich, es ist halt riesengroß.
Es sind halt auch 20 verschiedene.
Weil ich nicht weiß, wie es geschrieben wird.
Es sind halt 20 verschiedene Tempel oder, also ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber ich sag jetzt einfach nur 20.
Ja, ja, es sind unglaublich viele.
Echt unglaublich viele Tempel und du kannst halt den kleineren Rundweg fahren oder den größeren Rundweg. Und es sind halt alles in allem schon ein paar Kilometer. Also
naja, auf jeden Fall.
Schon einiges.
Ja. Wir hatten dann irgendwie auch zwischenzeitlich den Plan, okay, wir sind jetzt hier, wir wollen aber nicht so die Standard-Touri-Dinger machen und wir hatten davor von vielen Leuten gehört, dass es auch Sinn macht, so ein bisschen sich abseits der Hauptroute zu bewegen. Mhm. Und du kriegst aber auch so gut wie überall Karten quasi von dem Gebiet und da sind halt die Tempel eingezeichnet. Ne?
Verstehe.
Was wir also gemacht haben, ist, dass wir uns irgendwo haben aussetzen lassen von einem Tuk-Tuk und haben dann gesagt, okay, wir machen das mal ein bisschen auf eigene Faust, dann gehen wir so ein bisschen so die Waldwege lang und gucken. Und das war dann halt so eine 20-Minuten-Tour, die wir da irgendwie durch den Dschungel gemacht haben.
Okay.
Und haben halt auf so einen unglaublich coolen Tempel gehofft. Und der war halt, weiß ich nicht, 3 Meter groß. Letzten Endes. und 2 Meter breit. Also das war sehr enttäuschend. Und daraufhin haben wir dann auch gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Wir bleiben jetzt nur 2 Tage und machen halt so ein bisschen die Standarddinger.
Uncle Watt.
Ja, ja.
Uncle Watt, die Bar.
Ja, 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 ja.
In der Pub Street.
Oh Gott, das muss man halt noch dazu sagen. So dieses Siem Reap, was quasi direkt nebenan liegt, ist halt so ein harter Touri-Ort. Ne? Und es gibt eine Straße und sie heißt die Pub Street.
Geil.
Ne? Und du hast dann betrunkene Leute, sehr betrunkene Leute und Free Shots und viel Touri-Randale, wenn du so möchtest. Was dann nicht mehr ganz so viel mit dem Weltkulturerbe zu tun hat, muss
Schlimm
man sagen.
Ist es, ey. Ich hab's gehasst.
Ja. Also am ersten Abend fand ich es noch ganz witzig, muss ich zugeben, aber am zweiten Abend ist es halt auch wieder dasselbe und dann, naja.
Also ich muss sagen, ich bin da lieber in so eine kambodschanische Bar gegangen, da gibt es halt auch so riesen Hallen oder sowas, wo die Kambodschaner saufen gehen. Bin ich viel lieber hingegangen als in diese Touri-Orte, also Pub Street, war irgendwie ätzend.
Ja, auf jeden Fall.
Man sucht halt als Tourist dann doch immer irgendwie so ein bisschen das Heimische, hätte ich fast gesagt, ne?
Also man kennt es ja irgendwie schon. Also
ich würde sagen, der Großteil der Touristen. Also es gibt halt auch, das ist halt so ein bisschen dieses Paradoxon, ne? Dass man mit sehr vielen Leuten ja redet beim Reisen und der Großteil, würde ich jetzt sagen, mit denen ich geredet habe, meinen halt, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese ganze Touri-Scheiße. Trotzdem findest du dann halt irgendwie 90% der Leute bei der ganzen Touri-Scheiße. Ne?
Ja, weil man halt auch irgendwie denkt, okay, das ist jetzt vielleicht dann doch die eine der wenigen Möglichkeiten in meinem Leben, das anzugucken und das ist anscheinend ja doch was Wichtiges und meistens ist es ja so, dass Touri-Orte ja dann doch irgendwie dann vielleicht besonders sind, weil die Besonderheit verlieren sie halt durch diese Masse, aber eigentlich warst du ja trotzdem in einer 3 Kilometer großen Tempelstadt.
Ja, die also, auch voll war mit Touristen.
Halt, ja, ja, klar.
Ja. Aber mir ist halt auch in Siem Reap aufgefallen, dass dann so die Locals selbst leben halt auch nicht in der Stadt. Ne?
Okay.
Also in den Randgebieten, klar. Ne? Aber alles, was so harter Stadtkern ist, ist halt touristisch regiert.
Ja, klar.
Und die meisten Leute leben in den Dörfern drumrum.
Ne? Um die Pub Street rum, ja, sind nur Touris. Das
ja,
sind ja auch nur Hotels da. Ja.
So. Aber da ist halt dann irgendwie, ist es vielleicht so ein bisschen die Aufgabe, wenn man da rumreist für einen selber, sich entweder halt einen Fahrer zu schnappen oder einen Motorroller oder einen Tuk-Tuk oder whatever. Und dann einfach mal so ein bisschen rauszukommen. Ne?
Übrigens ist es verboten in Siem Reap als Touri einen
Motorroller zu nehmen.
Motorroller
mittlerweile.
Zu nehmen,
ne?
Ja. Warum? Weil einfach alle fahren wie Drecksau, oder was?
Ja, weiß ich gar nicht genau, was der Grund dafür ist, aber ich denke mal, weil die sich benehmen wie Sau und halt besoffen.
Aber es ist halt auch zum Beispiel in Sihanoukville, also einer anderen sehr, sehr, sehr touristischen Stadt, was mich so sehr spontan irgendwie an Mallorca erinnert hat, wo ich da war. Ist es halt auch verboten.
Eigentlich, echt?
Ja,
also ich habe mittlerweile mir da eins
ja, ja. Also eigentlich ist es so. Trotzdem trotzdem kriegst du sie.
Innerhalb
ja.
von einem halben Jahr ist verboten.
Das ist schon eine Weile verboten. Das interessiert bloß keinen.
Komisch. Weil mich haben ja die Bullen da angehalten in Sihanoukville mit einem Roller und haben mich irgendwie dumm gemacht. So wollten ewig viel Kohle haben.
Ja.
Ja. Aber die haben nicht gesagt, dass es nee.
Wenn ich mir das so vorstelle, dass ich einfach in einem komplett anderen Kontinent unterwegs bin und irgendwelche Polizisten mich anmaulen und Geld von mir wollen, ja, dann würde ich, glaube ich, alles machen. So, ja, bitte. Bitte lass mich, ich will nach Hause.
Aber es ist halt auch so ein harter Klassiker. Ich habe halt irgendwie Stories auch weiter, also aus Laos gehört, wo ich halt in Vientiane in der Hauptstadt eine Weile war und mich dann mit sehr vielen Expats angefreundet habe. Also so Leute, die zum Beispiel bei der GEZ arbeiten oder da bei der irgendwie bei der Zeitung gearbeitet haben oder irgendwelche anderen NGOs unterstützt haben oder. Mhm. Und da wirst du teilweise dann als Westler quasi auf eine Motorrolle angehalten, weil angeblich dein Blinklicht, also wenn du rechts oder links abblinken willst, zu schnell blinkt. Ne? Und dann sind das mal eben 5 Euro, die du abdrücken musst oder 5 Dollar und du kannst nicht viel dagegen machen.
Verstehe. Ne? Naja, also du kannst schon was machen. Also du kannst halt
rumdiskutieren.
Ja. Ne? Und das, was du machen solltest, finde ich, ist
zuschlagen und wegrennen.
Nee, du musst halt zurück auch ein bisschen aggressiveren Ton anschlagen. Mhm. Du musst halt sagen, ey, ich würde gerne deinen Vorgesetzten sprechen oder so, weil du weißt ganz genau, dass Korruption auch nicht erlaubt ist bei denen. Also wird ja auch bekämpft und dann sagst du, ja, ich würde gerne deinen Vorgesetzten sprechen und dann können wir drüber reden. So. Und dann sind sie aber ganz kleinlaut und sagen, ja, dann gib mir halt 1 Dollar und dann kannst du weiterfahren.
Also. Ja. Ich war selber nie in der Situation, muss ich sagen. Also ich habe es halt nur von den ganzen Leuten vor Ort gehört, also, dass man da öfter mal angehalten wird, weil aus dem Grund oder aus dem Grund oder weil man keinen Helm trägt oder weil der Mitfahrer keinen Helm trägt oder was echt auch so ein bisschen strange ist, weil die Stadt, also der Verkehr in der Stadt selber, und jetzt springen wir halt zu Laos gerade, merke ich, also okay. So mit der Chronologie.
Schauen wir mal. Schon wieder verschwunden.
Ja, ja. Da ist es dann, also mir wurde halt gesagt, man sollte am Sonntag nach 17 Uhr eigentlich nicht mehr auf der Straße sein.
Okay.
Sowohl mit Fahrrad als auch mit Roller, weil halt die ganzen, weil die Laoten selber treffen sich dann halt in ihren Familien und es wird halt viel getrunken. Ne?
So dieses, meinst du in Vientiane?
Ja.
Da ist auch eine Sperrstunde, ich glaube ab 10 oder so.
Ja, abends. Ja. Aber ich meine, 17 Uhr an einem Sonntag, wo halt diese Familienfeste dann alle zu Ende sind, sind nur betrunkene Leute auf den Straßen. Wirklich. Ne? Also ich habe dann so Stories gehört, dass irgendjemand unterwegs war, ein bisschen weiter draußen und mitten auf der Straße, das war aber nicht mehr 17 Uhr, sondern so 21 Uhr, wo es schon dunkel war, steht mitten auf der Straße ein Auto. Und er ist mit dem Motorrad vorbeigefahren und relativ langsam, um zu gucken, was los ist. Und da hing einfach ein Typ, also ein Local-Typ, hing aus dem Fenster und hat aus seinem Fenster gekotzt. Ja, aber mitten auf der Straße.
So geil.
Ja, und das sind halt echt keine Einzelfälle.
Ja, das ist halt wie in Bayern quasi.
Oder Russland.
Ja, das ist Kultur, habe ich gehört.
Also ich bin auch sehr oft mit Leuten irgendwie auf irgendwelchen Motorrädern oder Rollern mitgefahren und sie waren auch nicht mehr nüchtern. Das sind so Sachen, die würde man hier in Deutschland oder hier in Berlin halt überhaupt nicht machen. Da würde die Vernunft sofort sagen, nee. Ne? Aber da ist mir aufgefallen, wie unglaublich schnell man so seine vielleicht moralischen Grundlinien über Bord wirft. Ja, genau. Nach zwei Tagen, weil du anders nicht mehr wegkommst. Ne?
Ja, aber auch genauso wie mit irgendwie, ich zahle an der Grenze jetzt nicht 30 Euro, Dollar oder ich gehe jetzt nicht an diesen, ich schaue mir nicht die ganzen Tourispots an und wenn ich an einem Tourispot bin, dann suche ich mir meine eigene kleine Ecke und dann merkt man, naja, ist irgendwie doch jetzt gerade jetzt im Moment gechillter, einfach da mitzulaufen, weil dann sehe ich schon das, was ich sehen will. Ja. So irgendwie, ja, verstehe.
Man passt sich halt unglaublich schnell an auch.
Also. Ja.
Dann alles so.
Ich glaube, man kann dann halt einfach nur immer ein bisschen versuchen, das nicht ausarten zu lassen. Mhm. Ne? Weil ich meine, gerade bei so Sachen wie Angkor Wat und jetzt sind wir wieder in Kambodscha halt.
Ja, gut.
das war jetzt dieser Rekurs. Ne?
Großartig.
Es ist halt eine Sache, wenn man schon mal da ist, muss man sich das angucken eigentlich. Ne? Also das ist so ein bisschen auch wie vielleicht das Taj Mahal in Indien oder was weiß ich, der Eiffelturm in Paris. Ne? Weil ich glaube, im Nachhinein dann zu sagen, okay, ich war da und ich habe es nicht gesehen, und selbst wenn es scheiße war, Gott, hast du halt einen halben Tag verschwendet, so, aber du hast es halt wenigstens gesehen.
Mhm, aber es klingt jetzt so, als hättest du es nur so mittelmäßig gefunden.
Ja, das war auch so.
Ah, okay.
Das Einzige, was mich wirklich überzeugt hat, war halt dieser Dschungeltempel. Also es gibt so einen Tempel.
Das war jetzt auch immer noch dort?
Das ist auch in Angkor Wat, genau. Ja. Ich weiß auch den Namen jetzt nicht mehr.
Taprom heißt der.
Ja, Taprom. Ja. Das ist also der, wo damals Tomb Raider gedreht wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ah. Und das ist halt so wirklich der, also ich weiß nicht, ob es der einzige ist, es ist aber einer von den Tempeln, die komplett zurückerobert werden vom Dschungel. Ne? Das heißt, du hast dann die ganzen riesigen Baumwurzeln, die sich durch das Gemäuer fressen. Und das hat schon einen sehr, sehr krassen Charme, wenn man da ist.
So ein Indiana Jones.
Ja, ganz genau.
Verstehe, großartig.
Und das ist halt so eine Sache, die mich da beeindruckt hat. So Angkor Wat selbst fand ich relativ, belanglos ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so aufregend, wie ich im Vorfeld dachte.
Also ich fand es schon interessant, wenn du dir denkst, so zu der Zeit haben die so krasse Sachen schon gebaut. So.
Ja, ja, klar.
Auch die Eingravierungen da an der Wand. Also ist schon, also ich muss sagen, ich war schon überwältigt. So.
Ist es denn doch so? Ich hatte aber zuerst den Dschungeltempel gesehen und dann Angkor Wat, vielleicht okay. Ist es das auch. Also dass es einen dann nicht mehr so beeindruckt, wie es vielleicht das tun würde, wenn das das Erste ist, was du siehst. Mhm. Also ich will das überhaupt nicht minimieren, irgendwie die Bauleistung vor guten 2000 Jahren oder so. Das ist schon cool.
Wer hat vor 2000 Jahren nicht irgendwelche Sachen gebaut, die heute noch stehen, ne?
Da müsste ich jetzt überlegen.
Okay, alles klar.
Rom, keine Ahnung.
Schwierig. Ist es denn noch ein religiöser Ort oder ist es einfach eine Todekirche?
Es ist noch ein religiöser Ort.
Also es gibt noch ein Kloster. Ne?
Zum Beispiel, das ist jetzt buddhistisch angeeignet. Es war ein hinduistischer Tempel.
Okay.
Haben die Buddhisten dann angeeignet und ist immer noch buddhistisch. Also Okay. Du kannst zum Beispiel, wenn du in Angkor Wat oben reingehst, darfst du zum Beispiel nicht mit, ohne irgendwie, oder du darfst nicht mit Spaghettiträger als Frau oder sowas rein du musst alles irgendwie möglichst bedecken.
Ja. Okay, so. Okay.
Ja.
Das heißt, da fahren auch Pilger hin und so weiter,
Sondern
auch noch hier dort.
Und es gibt da noch dieses aktive Kloster, also es rennen auf jeden Fall etliche Mönche rum, die da halt auch ihre Mönchspflicht abarbeiten oder wie auch immer man das nennen möchte.
So kleine nette Glatzköpfe
in
Orangen quasi, oder Roten.
Ganz genau. Ja.
Schön eigentlich. Was lachst du jetzt da drüben so wieder hier? Wie stellen wir die halt vor wie die Shaolin-Mönche? Ist doch alles dasselbe.
Religion ist Religion.
Ja.
Ganz klar.
Halt Barfüßige, die sich so Speere die ganze Zeit den Hals drücken. Und so.
Ja, genau.
So ungefähr.
Und Bierbraun. Mönch ist Mönch, ganz klar.
Okay, und jetzt ich bin immer noch auf der Karte am Start. Ich war vorhin ein bisschen woanders, aber jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre.
Hast du Siem Reap gefunden auf der Karte?
Siem Reap habe ich gefunden, Siem Reap.
Ja, das heißt...
Der Fall von Siam. Also Siam ist der alte Name von Thailand und...
Ja, ich hatte halt gelesen, das heißt quasi frei übersetzt, hier wurde Siam geschlagen sozusagen.
Ja, genau. Ne? Ja.
Also wo die Siamesen, was jetzt Thailand ist sozusagen, die haben ja die ganze Zeit
gekämpft.
Die haben einfach gekämpft die ganze Zeit.
Gegen wen
haben
die so gekämpft?
Na, gegen die Kambodschaner. Also gegen die... Sind das auch die Khmer?
Khmer.
Okay, also an dem Ort wurden die...
Die Thailänder, die Siamesen geschlagen.
Zurückgeschlagen,
genau.
Verstehe.
Also es gab ja halt immer diese harten Kämpfe halt auch um Angkor Wat, oder?
Da ist ja noch viel Platz zwischen Siem Reap und Thailand, oder irre ich mich jetzt gerade?
Ja, aber früher hat ja das Siam-Reich, die wollten ja das auch einnehmen. Also die sind ja Richtung Angkor, also in das Khmer-Reich eingedrungen. Genauso von der anderen Seite die Vietnamesen auch. Also die Kambodschaner waren schon immer so ein bisschen isoliert, in einer isolierten Lage von beiden Seiten.
Okay.
Ich wusste, dass es unglaublich richtig war, dich einzuladen hier zu dem Podcast. Das ist du hast halt das ganze historische Hintergrundwissen.
Auf jeden Fall, Stück für Stück.
Ja, super. Perfekt. Gerade zu.
Okay, jetzt waren wir in
jetzt geht's weiter, Siem Reap
und wo bist du dann weitergefahren?
Also
der nächste Stopp?
Also normalerweise wäre vielleicht der nächste Stopp Phnom Penh, die Hauptstadt.
Okay.
Wir sind aber in einem... Ich würde es gerne erzählen, das funktioniert aber nicht, wenn man die Karte nicht vor Augen hat. Ne?
Also ich habe die Karte vor Augen.
Ja, aber der geneigte Zuhörer hat sie wahrscheinlich nicht vor Augen.
Also soll mal auf hier Google Maps gehen und hier
Kambodscha eingeben.
Also wir wollten eigentlich nach...
Das ist in der Mitte, da ist ein See.
Ja, genau.
Da ist blau und da oben drüber im Norden ist, da steht dann Krong Siem Reap. Krong heißt Stadt.
Stadt.
Ja, also...
Allerdings ist Krong der thailändische Begriff. Also es ist
wahrscheinlich... Also sind irgendwelche komischen Pfeile und so Schlaufen und so. Ich glaube, das ist eine Sprache. Und dann sind wir hier in Siem Reap. Und jetzt bist du weitergefahren und...
Wir sind nach Koh Krong gefahren, tatsächlich. Also das liegt dann direkt an der Grenze zu Thailand und das ist eigentlich gar nicht weit von Siem Reap entfernt. Das Problem ist aber, dass dazwischen Gebirge ist. Die Cardamom Mountains, wenn mich nicht alles täuscht. Und es gibt halt keinen direkten Weg dahin. Das heißt, du musst...
Cardamom Mountains. Cardamom kennt man auch.
Gibt's da als Gewürz, ja.
Gibt es da so viel Cardamom?
Ich denke schon.
Sind die benannt?
Wahrscheinlich hängt das zusammen, ja. Chris?
Hängt das zusammen? Ja, kann man, wahrscheinlich, also.
Es liegt nah.
Damit habe ich mich jetzt nicht befasst, aber ja. Liegt nah. Ja.
Also auf jeden Fall wäre halt die direkte Luftlinie dahin, wäre vielleicht eine 3-4 Stunden Reise. Das wussten wir aber bis zum letzten Moment nicht und wir mussten einmal quasi komplett Kambodscha umrunden, um da hinzukommen. Okay. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Und dann waren wir halt da und haben ein paar Dschungeltracks gemacht.
Geil.
Und ja, aber da gibt's auch nicht so viel in Koh Krong, muss man auch dazu sagen. Ne? Warst du da?
Ich weiß in Koh Krong?
Koh Krong.
Koh Krong, nee,
das liegt nicht nördlich von Sihanoukville.
Nee. Nee.
Da gibt's auch nicht viel. Außer alte Deutsche, die auf Khmer-Frauen stehen.
Wahrscheinlich war ich deswegen nicht da.
Ja, würdest du dich nicht so einkategorisieren?
muss ich mal kurz überlegen.
Ja. Aber wie gesagt, da gibt es tatsächlich auch nicht so viel zu erleben, außer die local Karaoke-Bars, die halt sehr witzig sind.
Wenn hast man du auch gemacht, ja?
Natürlich.
Sau geil.
Vor allem, wenn man zu zweit ist, so zwei Westler und, weiß ich nicht, 300 Locals, 300 mehr Leute und du stehst im Mittelpunkt die ganze Zeit, ne, und wirst immer eingeladen zu irgendwelchen Frauen, okay. Was halt wirklich strange ist, okay. Was ich dann Frauen einfach, weil, also die älteren Locals quasi, die das mitbekommen, dass du halt ein Tourist bist, die finden das halt super, wenn du da bist, mhm. Und weisen dich immer darauf hin, dass du auch die Frau haben kannst und die Frau haben kannst und die. Und das kostet dann halt so $30 oder $20, manchmal auch nur $10.
Okay.
Ich habe es nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Das war mir alles ein bisschen sehr, sehr suspekt. und du singst halt die ganze Nacht Karaoke und trinkst bis zum Umfallen. Das ist so ein bisschen so das Programm.
Was ist so der Lieblingstrack, den die Kambodschaner dann so trällern? Was hast du so am Abend 10-mal gehört?
Ich weiß den Namen nicht mehr, aber es gibt, sehr populär ist halt Thai-Musik. Trotz allem.
Aber
trotz
singst der, du trotz ja der, nicht, oder? Oder hast du Thai-Musik gesungen dann?
Ja.
Du hast dann Thai-Musik mit
gesungen. Ja, du hast teilweise auch englische Untertitel beim Karaoke. Oder du versuchst einfach halbwegs mitzusingen bei den Khmer-Untertiteln.
Verstehe.
Was ja auch sehr beliebt ist, ist Justin Bieber in Khmer-Version.
Echt? Also, groß, ja. Das habe ich ja auch noch nicht mitbekommen.
Ist es dann synchronisiert? Also ist es dann auf
Nee, die nehmen einfach die Melodie und benutzen dann eigene Wörter. Also
großartig.
Ja.
Großartig.
Aber du kannst Adaption jetzt nicht
irgendwie Bruce Springsteen oder irgendwie
Ich habe es nicht probiert, also ich habe mir nichts gewünscht oder so.
Aber
so, oder so das Singen war jetzt nicht auch nicht so freiwillig, muss ich dazu sagen.
Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass da jetzt irgendwie Aber voll in ist oder sowas.
Ich glaube, das ist eher Thailand.
So,
und wir hat so Südthailand hat so einen harten schwedischen Touch teilweise. Es gibt halt sehr viele schwedische Restaurants und schwedische Gästhäuser.
Okay.
Und wir hatten Karaoke-Bars, die halt vielleicht ein bisschen mehr auf Touristen ausgelegt waren. Sehr viele schwedische Lieder, die da getrellert wurden. So Stürmwind.
Waren die Schweden da mal? Nee.
Nee.
Ist Südthailand eine schwedische Kolonie?
Ja, was weiß ich denn, wo die überall unterwegs waren, die Schweden?
Die Wikinger.
Die haben ja alles entdeckt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall ging es halt direkt danach. Koh Krong, es war halt wirklich nicht so spannend. Es war ganz cool, das mal zu sehen, weil es halt einfach eine kambodschanische Stadt war, die einen sehr an den Wilden Westen erinnert hat. Ne? Es gibt okay. halt so eine große Meile, die direkt dann quasi am Fluss liegt. Sehr viele Locals, kaum Falang, also halt so Langnasen. Ne?
Verlangen.
Das hat so dieses Wort für Westler.
Ausländer heißt es eigentlich.
Ja, okay. Ja. Oh, gut.
Verlangen.
Das haben die halt von den Franzosen, die konnten halt es nicht nachsprechen.
Das war eigentlich Farang, oder was?
Ja, genau.
und daraufhin sind wir halt relativ schnell nach Sihanoukville gefahren. Und Chris, vielleicht kannst du was zu Sihanoukville sagen.
Ja, man kann so sagen, das Malle des fernen Ostens, ja, so ein bisschen.
Definitiv.
Also hast halt am Strand so lauter Strandbars und kannst dir allen möglichen Scheiß reinfahren.
Lachgas.
Ja, Lachgas,
zum Beispiel.
Genau.
Und Lachgas aus kleinen Ballons für
$1?
$1 etwa. Ja. Ja. Ja, also tatsächlich meine allererste Impression war, dass wir direkt am Strand essen waren, eine halbe Stunde, nachdem wir angekommen sind. Und was vorbeizieht, ist halt so eine 40-Mann-Gruppe von irgendwelchen Briten, sturzbetrunken, alle auf dem Weg zur Booze Cruise. Und so die Booze Cruise ist halt so ein Boot, 50 betrunkene Leute. Meistens Briten, zumindest in dem Fall.
Also und dann so wir springen jetzt von
Sihanoukville.
Sihanouk.
Sihanoukville, ja.
Ja, okay. Ich habe hier nur
das ist
Praia Sihanouk. Preah?
Ja, Preah Sihanouk. Ja.
Okay, okay, das wird schon stimmen. Das stimmt schon. Okay, ich bin am Start. Ach, jetzt Meer und so.
Ja, ja, direkt am Meer. Wunderschöne Sonnenuntergänge, muss man dazu sagen.
Auf jeden Fall. Also Sihanoukville hat schon auch schöne Ecken. Ich weiß ja nicht, an welchen Stränden überall du warst, aber es gibt auch...
Am Serendipity hauptsächlich.
Okay.
Ja, das ist halt der Schlimmste.
Es gibt halt auch Strände, wo eigentlich keine Menschenseele ist, nur irgendwelche Mönche. Also als ich da war, bin ich zum, wie heißt der, Otway Beach oder so.
Ja.
Und da war keine Menschenseele. Also da sind dann nur irgendwelche Mönche hergekommen, waren baden und... hast eigentlich deine Zeit für dich und kannst chillen. Cool. Ist auf jeden Fall ganz cool.
Ja, definitiv besser als da, wo ich war.
Musst halt ein bisschen rausfahren, also dir quasi ein Moped leihen.
Ja, also bei uns war ja sowieso der Plan, direkt am nächsten Tag nach Koh Rong zu fahren. Also diese, quasi auch auf deinen Tipp hin und auf den Tipp von einem Kollegen von uns. Ja. Und das ist dann halt wiederum so eine kleine Insel.
Paradiesisch.
Eine kleine paradiesische Insel, direkt vor der Küste von Kambodscha. Und das dauert etwa 2 Stunden mit der Fähre. Und das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich dachte, dass ich sterbe.
Echt? Auf dem Boot?
Ja.
Okay. Waren Unwetter oder was?
Ja. So 5-6 Meter Wellen. Scheiße. Mit einer kleinen Fähre. Und ich war mega unruhig.
Fuck.
War aber auch ganz witzig, weil wir dann teilweise, also wir hatten dann 3 oder 4 Russen an Bord, die offensichtlich bis früh um 7 gesoffen hatten und früh um 10 die Fähre nehmen. Das heißt, sie waren immer noch randvoll.
Und haben alles ausgespart.
Und haben innerhalb von 20 Minuten angefangen zu kotzen wie die Reiher. Ne? So auf dem Boot, über die Reling, überall hin. Zusätzlich dazu gab es aber auch noch 3 oder 4 andere Leute, die auch gekotzt haben, die halt nichts getrunken hatten. Also es war halt ein sehr harter Seegang. Mhm. Und muss sich das halt so vorstellen, also eine Welle kann sich jeder vorstellen. Ne? Ja. Wenn du quasi aber auf dem Wellenkamm das Boot drehst, dann rutscht man quasi horizontal in die Welle rein. Mhm. Kannst du mir folgen, ungefähr? Was dann dafür sorgt, dass das dann alles so geht.
Verstehe.
Und das waren halt so 4, 5, 6 Meter Wellen. Und es gab zu dem Zeitpunkt, gab es halt, glaube ich, 2 Fähren, die losgefahren sind und ich war auf der ersten und sie hat halt direkt den Weg genommen und normalerweise dauert 2 Stunden, wir waren 3,5 Stunden unterwegs.
Wie darf ich mir so eine Fähre vorstellen?
Das ist
ein Kutter. So. Ja, naja, gut, ein Kutter mit 2 Decks, groß, oder?
Ja, ja. Und wir hatten sehr viele Leute, die immer noch auf dem oberen Deck waren tatsächlich, ne, wo ja quasi das Gleichgewicht zu verlieren um einiges einfacher ist.
Ja. Wie viele Leute sind da in so einem Boot drin?
40, 50,
also doch, 60. Doch jetzt schon ein bisschen größer.
Also ja. Also es hat nicht so ein also es ist kein kleiner Kutter in dem Sinne.
Aber es ist keine Fähre eben.
Nee,
im Auto also, reinfährst.
Das wäre auch nicht gut gegangen, glaube ich. Nur mit Handbremse. und eine von den, also die andere Fähre musste halt auch zwischendurch halten auf einer anderen Insel noch, weil halt der Seegang zu hoch war und die Fähre kleiner war. Also das war schon bedrohlich scheinbar. Witzigerweise gab es halt keinerlei Wolken und knallende Sonne. Also ich weiß nicht so richtig, wo das herkam, aber der Wind war halt sehr, sehr stark tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Vielleicht war es auch ein Tsunami, den keiner mitbekommen hat, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. und da sind wir halt auch irgendwann dann tatsächlich angekommen und Koh Rong ist halt eine relativ kleine, sichelförmige Insel. Also, ne, die Insel ist nicht so klein, aber quasi der Touri-Streifen am Strand ist relativ klein.
Okay. Ja.
Ne, könnte man sagen. Ne? Und das ist dann halt Restaurant, Restaurant, Gasthaus, Gasthaus, Restaurant.
Okay.
Und das zieht sich eine Weile, dann kommen halt viele Bungalows, die überraschenderweise auch nicht so teuer sind. Man muss halt nur vorbuchen. Und dazu muss ich halt vielleicht sagen, dass wir am 28. Dezember angekommen sind, also quasi in der High-High-Season, direkt vor Silvester, und haben dann halt ein Zimmer bekommen für $30 zu zweit, schweineteuer für ein Land wie Kambodscha.
Alter Schwede.
Also $15, das sind so 11 Euro, glaube ich, ne? Und das ist halt schon sehr, sehr teuer. Und das für ein kleines Bambuszimmer, wenn du so möchtest.
Okay.
Aber es war halt echt eins der letzten Möglichkeiten, tatsächlich überhaupt ein Zimmer zu bekommen. Und dann haben wir halt da Silvester verbracht. Und das war sehr schön.
Ganz nice.
Ja, auf jeden Fall.
Und so richtig tropische Insel, wie man sich's im Traum vorstellt, quasi?
Kommt drauf an. Also, ich weiß nicht genau, wenn du direkt bei den Bungalows warst.
Also man muss.
Es ist schon sehr, also so die Hauptpiers, da ist schon auf jeden Fall sehr touristisch. Ja. Aber also, als ich drauf war, ich bin ein bisschen weitergelaufen, so 30, 40 Minuten. Und da war halt ein einsamer Strand mit einem Häuschen. Geil. Also das war schon, wie du schon sagst, so ein bisschen Karibik.
Ich habe das übrigens nie gefunden. Wir hatten ja vorher geredet, wir sind eine Weile gelaufen, ich habe es nicht gefunden. Oder meinst du einmal quasi quer über die Insel, so dieser Dschungeltreck?
Nee, einfach am Strand entlang.
Nach rechts aber.
Nach rechts und dann kommst du erstmal zu den größeren Bungalows.
Ich habe es nie gefunden.
Dann musst du nochmal einen Strand entlang und musst du ja immer ein bisschen um die Ecke rum.
Ist das dieser eine Strand, wo man dann quasi durch diesen einen kleinen Kanal durch muss?
Du musst auf jeden Fall durch ein paar Flussläufe durchlaufen.
Okay, dann habe ich eine Ahnung, wo du meinst, aber so weit habe ich es nie geschafft, ne.
Ja, schade.
Ja, schade.
Hast
eigentlich
was verpasst?
Ja, aber ich bin ja halbwegs hingelaufen.
Ja.
Mit Hühnern am Strand.
Geil.
Und Melonencocktails und Kokoscocktails, das war schon ganz okay. Mm. Also als Tagestrip auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Insel, die einem sehr schnell auf den Sack gehen kann, weil man halt nicht wirklich viel zu tun hat. Also man kann halt rausfahren zum Schnorcheln, das ist halt so sehr beliebt. Oder zum Harpunenfischen.
Was du gemacht hast?
Ja, ja.
Du hast Harpun gefischt.
Ja, ja. Wir haben uns bei den Locals
für Harpun hast du gefangen?
Eigentlich will ich darüber nicht lachen, das war gar nicht so witzig.
Okay.
wir haben uns bei den Locals jeder eine Harpune ausgeliehen für $5 den Tag und dachten, wir gehen halt quasi tauchen und kommen mit 20 Kilo Fisch wieder. Natürlich haben wir nichts gefangen. Ja. Gar nichts. Weil es allein schon mal super schwer ist, so eine Harpune aufzuziehen. Ne? Das hat ja so diesen Tribok-Mechanismus sozusagen, okay, dass du halt so einen Gummischlauch hast,
ja,
und dieser Harpune, wo du sie reinlegst. Und das unter Wasser zu machen, ist schon mal ein Akt für sich. Hinzu kommt, dass du eigentlich dafür Taucherflossen brauchst.
Okay.
Um quasi 2-3 Meter weiter runter zu tauchen können, um die Fische an der vollen Breitseite zu erwischen.
Ja.
Wenn du nur die ganze Zeit an der Oberfläche tauchst und dann auf die Fische schießt, dann bewegen sie sich natürlich.
Ja, und die Brechung des Lichts im Wasser ist ja.
Das anders, kommt ja auch noch dazu, ja. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich bisher noch gar nicht bedacht habe. Ich schieb's einfach auf die Optik, dass ich nichts gefangen habe in 2 Stunden.
Physik-Grundkurs. Echt, wollte ich gerade sagen, ey.
Physik-Grundkurs. 9. Klasse,
Mann. Faxe Physik, Mann.
Ja, das muss man wissen.
Ja, aber fernab davon kann man auch dann mit zum Local Kutter rausfahren und Leinenfischen gehen. Das heißt also, du hast einfach nur eine Leine mit einem Blei, also mit einem Bleigewicht dran und einem Haken, machst ein bisschen Tintenfisch rauf, schmeißt das ins Wasser und innerhalb von 15 Sekunden beißt halt einen Fisch an.
Okay.
Was wir halt auch gemacht haben.
Habt ihr den auch selbst verzehrt, die Fische?
Ja.
Und wie gut war's?
Okay.
Mittelmäßig.
Naja, das Ding ist halt, dass dann irgendwann auch der Bootsführer sozusagen hat einfach so seinen kleinen Grill ausgepackt, direkt auf dem Boot, was komplett aus Holz besteht übrigens. Und die Fische, die alle noch gelebt haben, ne, die werden einfach unten ins Boot reingeschmissen, wo halt immer noch so ein gewisser Wasserspiegel drin ist im Boot, ja, und einfach lebend auf den Grill gehauen. Und das konnte ich mir 10 Minuten lang angucken und danach habe ich mir das Beil geschnappt und habe halt die Fische quasi mit der stumpfen Seite halt wenigstens halbwegs K.O. gehauen. Ne.
Hat er den nicht ausgenommen vorher oder was?
Überhaupt nicht.
Was?
Ich glaube, ich hatte nicht einmal in den ganzen 3 Monaten einen Fisch, der ausgenommen
war. Was waren das für ein Fischer, ey?
Local-Fischer?
Also ich war ja bei einem Local-Fischer und der war jeden Tag halt fischen auf der Hohen See, wie man so schön sagt.
Ja.
Kam jeden Tag mit einem Eimer voll Fisch nach Hause und hat ihn halt erstmal geputzt, ausgenommen.
Ja, aber wir haben es ja direkt auf dem Boot gemacht. Vielleicht hat er die Zeit gefehlt.
Das kann man schnell machen. Also der Typ, der hat einen Fisch innerhalb von 3 Minuten ausgenommen. Und
ich glaube, es geht sogar noch schneller. Ich meine, du musst ja bloß das Messer reinrammen, aufschneiden und rausziehen. Und das war es ja schon.
Ja.
Ja, das überrascht mich aber tatsächlich, weil ich nicht einmal irgendwie erlebt habe, dass ein Fisch ausgenommen wurde. Auch also in den Restaurants nicht.
Aber es kann doch gar nicht schmecken, ey.
Naja, du darfst halt nicht das Gekröse essen.
Ja, ja.
Aber überraschenderweise schmeckt Fischleber echt gut. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe aus Versehen beim ersten Mal die Fischleber gegessen und die war echt lecker. Ganz merkwürdig.
Per Accident.
Naja, passiert halt.
Geil ist auch der Magen, muss ich sagen.
Das habe ich tatsächlich nicht gemerkt.
Der ist schön fettig und hat einen geilen Geschmack.
Ja, okay. Mhm.
Was gab es noch so für abgefahrene Sachen zu essen, um jetzt nochmal so ein bisschen so eine allgemeine...
Sehr viel Tintenfisch auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten Fisch, Muscheln, Krabben, sehr viel Seafood halt, ne? Ist eine Insel.
Nee, aber so grundsätzlich auf deinem Trip, was gab es, was Abgefahrenste, was du gegessen hast?
Ich habe gar nicht so super viele abgefahrene Sachen gegessen. Aber
war nicht deine Intention oder gab es nicht?
War meine Intention, aber irgendwie selten die Chance gehabt. Also ich habe Frosch gegessen, Krokodil, Entenlunge, aus Versehen. also in so einer Straßenküche in Bangkok selbst. Und da war halt irgendwas Undefinierbares drin. Ich habe halt ein Stück davon gegessen und danach gefragt. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass es Entenlunge ist. So, und es war auch nicht lecker. Das ist keine Sache, die ich nochmal brauche.
Glaube ich.
Aber ansonsten wenig. Also wir hatten eigentlich auch den Plan, vielleicht nochmal Schlange zu essen tatsächlich. Mhm. Ne, und so diese ganze vietnamesische Tradition mitzumachen, wo du halt dann einen quasi Whisky-Shot oder einen Reisschnaps-Shot eigentlich mit Schlangenblut mischt und direkt danach das Schlangenherz isst. Ne, das ist halt auch so eine Sache, die man da machen kann.
Ist ja, uns, aber das macht ist doch uns da keiner, das ist nur für Touris erfunden.
Nee, das ist halt schon eine Tradition tatsächlich. Aber du kannst auf den Märkten, also sowohl in Kambodscha als auch in Laos, kannst du zum Beispiel Eichhörnchenfleisch kaufen, ne? Okay. Oder Fledermausfleisch oder Rattenfleisch auch.
Spinnen
auch. Hast du das gemacht?
Spinnen? Ja.
Gut, ich gar nicht. So.
Ist okay.
Ja. Ich hatte nur Seidenraupen also gegessen, aber die hatte ich auch davor ja schon mal gegessen. Ansonsten war ich da relativ handzahm eigentlich.
Hast du nicht mal gar keinen Insekt oder sowas gegessen? Also,
nee.
Krass. Nee. Also, naja.
Gut. Also ich hätte es gemacht, aber irgendwie hat sich die Situation nie ergeben in dem Sinne.
Ja gut, ich muss sagen, in Kambodscha ist mittlerweile relativ selten geworden, ja. Ist alles weggefressen.
Also keine Insekten mehr.
Alle weg.
Ja.
Oh nein.
Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber in Phnom Penh war das früher, also vor 3 Jahren noch so, da gab es überall an jeder Ecke irgendwie einen Verkäufer mit einer ganzen Reihe von Insektenarten. Und das letzte Mal, als ich da war, ist fast gar nicht mehr da. Also vielleicht einmal die Woche am Sonntagabend so. Aber ich weiß auch nicht, wo man es liegt.
Eine Schabe zum Tatort.
20:15 Uhr, Zeit für eine Spinne.
Oder deutsche Spieße dann irgendwie sich abends nochmal eine Bulette macht oder so. Kambodschaner fährt sich da mal schöne Raupen an.
Ja, nee, hatte ich tatsächlich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber, und das war, glaube ich, an meiner besten Momente auf der ganzen Reise, war auch auf dieser Insel, auf Korong, das sogenannte Plankton-Tauchen. Mhm. Oder auch bekannt als Plankton-Party. Dazu muss man vielleicht erklären, so Plankton ist der Begriff, vermutlich, oder?
Sag
so,
mir was, ja. So davon ernähren sich Wale. Wale essen Plankton, richtig?
Grill essen die, oder?
Die essen
Grill. Grill, das sind so kleine Krebse. Aber okay. Plankton sind Algen, oder?
Sind auch
Krebse. Auch Tiere? Mhm. Okay, Plankton sind pflanzliche Einzeller. Ah, cool. Alles klar. Und es gibt halt so dieses sogenannte biolumineszente Plankton, was halt leuchtet, wenn es irgendwie berührt wird im Wasser. Mhm. Was wir also gemacht haben und quasi uns haben aufschwatzen lassen von dem größten Alkoholiker, den ich je in meinem Leben getroffen habe, so ein alter Texaner, der halt nur Probleme hat eigentlich. Ne? Also jemand, der früh um 8 anfängt, Reisschnaps aus einer Eisteeflasche zu trinken. So jemand. Hat sie passiert. Und früher Drogendealer in Phnom Penh war.
Ganz klar.
Strangester Typ ever.
Klare Karriere.
Ja, auf jeden Fall. Mit Aufstiegschancen
auch. Ja. Kann ich mir ganz gut vorstellen, ey.
Auch selber für dich, meinst du?
Nee, von dem also. Halt so.
Und er hat uns halt quasi dazu eingeladen, da mitzumachen. Das hat irgendwie $3 gekostet. Aber es basiert halt darauf, dass du dann irgendwann nach Nachteinbruch, also um 7, um 8, um 9 fährst du halt raus aufs Meer und hast eine Gruppe von vielleicht 8, 9 Leuten und jeder kriegt einen Schnorchel und eine Taucherbrille und dann wird halt nach und nach ins Wasser gesprungen. Ne? Und so das System mit diesem Plankton funktioniert so, dass halt sobald das Plankton stimuliert wird, sozusagen, also durch quasi dadurch, dass du es berührst oder dadurch, dass es halt irgendwie von aufgewirbelt wird, genau, fängt es halt an zu glühen. Mhm. Das heißt, wir sind halt alle reingesprungen, von dem Kutter in kompletter Dunkelheit und du bist dann halt im Wasser und du bist einmal komplett umgeben von einem leuchtenden Mantel aus Wasser.
Krass.
Es ist unglaublich schwer zu beschreiben, es war sehr intensiv. Das könnte oder könnte auch nicht an dem Joint liegen, den es gab oder nicht, der direkt davor eine Runde gemacht hat auf dem Boot oder nicht. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Erfahrung, weil, also sobald du dich halt im Wasser bewegst, leuchtet halt alles um dich rum. Ne? Und ich versuch's immer noch so zu beschreiben, gerade wenn du halt runtertauchst. Es ist so ein bisschen so, als ob du im Weltall schwimmst, ne? Weil alles um dich rum leuchtet.
Aber war das nicht mega gefährlich, so in der Nacht mitten im Meer?
Ja,
so,
vielleicht.
Also ich weiß nicht, ich stelle mir so vor, wenn da eine Strömung kommt so und
ja, aber das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich dachte, ich bin ja wieder der Spießer. Weil
ja, aber es kommt mir...
Ins offene Meer ist eh so ein Gruselthema für mich und dann auch nachts mit einem verkifften, alkoholischen Texaner.
Ja, voll.
Noch schön Joint auf einem Kutter rauchen und dann ins Wasser springen.
Das Publikum, was springt? Das sind nicht Einzeller und Krill gehört auch zum Plankton.
Siehst du mal, also Plankton sind keine Einzeller, sondern sind schon so Viecher.
Aber kleines Lebewesen
trotzdem. Immer noch kleines Lebewesen, alles klar.
Ja. Aber sie leuchten, das ist ja das Wichtigste.
Das Wichtigste, ne?
Ja. Also das war tatsächlich eine der wirklich intensivsten Erfahrungen, die ich jetzt so in dieser Zeit gemacht habe.
Schön eigentlich.
Und direkt davor ist aber auch noch quasi eine andere Sache passiert, die irgendwie auch easy in die Top 5 geht. Es gibt nämlich auf der Südseite von Corong gibt es Flughunde, also quasi wie Fledermäuse, nur
Hundeform?
Fucking größer. Also die haben eine Flügelspannweite von 1,80 Meter.
What the?
So groß? Ja, ja, die sind riesig. Krass, also das ist etwa so groß, wie wir sind, wie lang wir sind.
Ich wollte es sagen, ich habe im Kopf dachte ich immer, dass die halt auch Fledermäuse sind, wo sie klein, also klein halt.
Also es hat so diese, und da kann Paul wieder was zu sagen quasi, also es ist vielleicht derselbe Familien, dieselbe Art, Spezies. Fledermäuse und Flughunde. Also sind schon verwandt irgendwo, ne? Ja. Paul sagt ja.
Der Biologe
super.
Sagt ja.
Und scheinbar begeben die sich halt jeden Abend, irgendwie auch sobald die Dämmerung einsetzt, auf ihre kleine Wanderung zur nächsten Insel und fressen sich da unglaublich satt an den Früchten, die es da irgendwo im Dschungel gibt. Mhm. Und das Ding ist halt einfach, das sind so Gruppen von 300.000 bis 500.000 Tieren. Und das fing halt, und das war aber in dieser Dämmerung kurz bevor wir halt das mit dem Tauchen gemacht haben, und auf einmal verdunkelt sich der Himmel so leicht. Ne? Und du denkst halt, oh mein Gott, was sind das für gigantische Vögel? Und die sind halt relativ hoch geflogen. Mhm. Bis uns dann der alte, verkiffte, versoffene Texaner erzählte, das sind Bats, also Fledermäuse, und dann irgendwann kam raus, das sind halt diese gigantischen Flughunde. Ne? Und du hattest einfach so drei, wie gesagt, 300.000, 400.000 von den Viechern so gute 40, 50 Meter über dir. In gigantischen Schwärmen und alle stehen unten und gaffen einfach nur nach oben, so 10 Minuten lang und keiner weiß so richtig, was da gerade passiert. Das war auch sehr, sehr, sehr eindrucksvoll.
Der Joint hat seinen Teil getan.
Da gab es den Joint noch nicht.
Achso,
der kam jetzt auf
den Boden. Welcher Joint eigentlich? Sorry, ich weiß aber nicht, wovon du redest gerade.
Kambodscha ist doch legal, oder?
Für 50 Dollar schon wahrscheinlich.
Ja. Großartig.
Also auf jeden Fall eine wunderschöne Insel und man muss halt ein bisschen auch vielleicht durch den Dschungel gehen und fernab von dieser Touri-Geschichte und dann hast du auf der anderen Seite halt so einen 7 Kilometer langen, komplett weißen Sandstrand, ne, auf dem du, also oder bei dem überhaupt keiner ist eigentlich. Ne.
Hast du eigentlich irgendwas dort bemerkt, so von Veränderungen, weil auf Corong wird ja gerade krass gebaut oder geplant zumindest?
Ich selbst nicht, halt bloß von den Sachen, die du mir erzählt hast, zum Beispiel, oder die der besagte andere Kollege mir erzählt hat, dass halt direkt auf der anderen Seite eine riesige Landebahn gebaut wird für den Flughafen, ne? Mhm. Weil sie davor haben, halt so Golf-Ressorts zu bauen und Bungalow-Ressorts und das Ganze halt komplett auszunutzen.
Ich erinnere mich, dass du darüber erzählt hast, dass du auf diese romantische Insel gehen willst und hoffst, dass das zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie eine Baustelle geworden ist.
Ja, war es nicht wirklich. Wird sich aber wahrscheinlich ändern. Aber es war schon sehr touristisch, gerade auf dieser eine Strandmeile, die es halt bloß gibt. Ne? Also es ist alles schon sehr auf Backpacker ausgelegt und so.
Wenn ihr das jetzt hier hört, wir haben das aufgenommen 2014.
Ja. Wenn wir den dritten Teil machen, 2016, dann gucken wir doch mal.
Genau, da war es noch paradiesisch da. Wenn ich dann hingefahren bin. Ich mache dann schon mit so einem chinesischen Bus,
weil
dann
genau.
Einfach mal alles absteig, Auto, wir machen Fotos und steigen wieder ein. Vor allem im Boot auf irgendwelche raus aufs Meer und kifft da ein. Das ist ja wahnsinnig.
Ja, du kannst dann wahrscheinlich fliegen mit der Cessna oder so.
Genau. Wahrscheinlich mit der Boeing 737.
Gleich drauf fliegen. Ja. Gleich von Berlin, neuen Flughafen, direkt.
Direkt Corong. Direktflug.
Erste Klasse, geil.
Ja. Naja, okay. Also super schöne Insel, kann man machen, aber man soll es bald machen. Ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht die Quintessenz. Ne? Bevor
Geheimtipp ist es schon lange, ja.
Ja, aber schon lange nicht mehr auch, oder? Also ich habe von den Leuten vor Ort gehört, vor einem Jahr war es super.
Ja.
Ne? Und vor 2 Jahren war es noch besser.
Ja gut, das hörst du immer.
Ja,
das hörst du echt klar, immer.
Ja.
Aber noch ist es, glaube ich, ein Geheimtipp oder zählt als Geheimtipp.
Ja. Ansonsten halt direkt, also mit Zwischenstationen war ich dann noch relativ schnell in der Hauptstadt in Phnom Penh, wo du, Chris, ja auch eine Weile verbracht
lange,
hast.
Lange, lange. Ja, ja. Insgesamt 3 Monate.
Wow. In der Hauptstadt tatsächlich?
Ja, halt an 2 verschiedenen ja. Jahren, in 2 verschiedenen.
Und das ist dir nicht auf den Sack gegangen?
ja, ich sag mal, ich bin dann halt in der Zeit auch mal rausgefahren. So. Ich war nicht die ganze Zeit da. Mhm. Weil irgendwann geht's dir wirklich auf den Sack, das stimmt.
Ja, klar.
Ja. Ja. Aber ich habe mich angefreundet damit. Also ich kenne die Stadt schon wie meine Westentasche so.
Ja. Großartig.
Ja. Ja. Echt gut.
Das ist ganz nett mal, auf jeden Fall. Was ich da auch sehr sympathisch fand, oder was ich allgemein sehr sympathisch fand, auch in Kambodscha, ist halt, dass so sehr viele Etablissements, damit meine ich jetzt so Bars, Kneipen, nicht unbedingt Clubs, also alles eher so, was so zum Trinken dient, dass das teilweise auch einfach Teil der Wohnung ist, der Leute, die das betreiben. Ne? Ah, okay. Also ich hatte halt einen richtig guten Billardspot gefunden und der war prinzipiell das Wohnzimmer von so einer Frau um die 70. Ne? Das heißt, du bist halt reingegangen und das sah aus wie eine Kneipe. In der Ecke stand aber auch der Fernseher und der kleine Fernsehsessel. Mhm. Und sie hat halt die ganze Zeit 80er gespielt. Ne? Und wenn du auf Klo gegangen bist, war das halt ihr Badezimmer eigentlich.
Geil.
Ne? Und wir waren da irgendwie 3 Nächte in Folge, weil das halt ein richtig guter Spot war, um einfach ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Billard spielen, ein bisschen 80er Jahre hören und sich mit so einer alten Frau zu verständigen.
Witzig.
Da gab es halt auch so diesen alten, wirklich uralten Briten, so um die 80. Ich glaube, der war 78 oder so, hat sein halbes Leben aber schon da verbracht. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass ich relativ gut bin im Billard. Ne? Und er war komplett breit. Also komplett stoned, komplett betrunken und hat kein gerades Wort mehr rausgebracht. Und ich war relativ nüchtern. Ich habe gegen Billard gespielt und ich habe selten so hoch verloren. Wirklich. Und ich habe dann auch zusammengespielt mit einer Freundin noch und sein erster Kommentar zu ihr war, you are so useless. Also er war auch ein kleiner Wichser schon.
Ne? Schöner Huso.
Ja, ein richtig schöner Huso.
Ich will gar nicht wissen, was er sonst noch so in Phnom Penh macht. Ist ja relativ bekannt, was alte Säcke machen, die aus dem Westen kommen.
Definitiv. Aber gut, geht das nicht ein bisschen für ganz Südostasien? Ne?
Ja. Aber ja, ich kenne es halt aus Phnom Penh besonders gut, deswegen.
Das wird man wahrscheinlich auch nicht los, ne? Also entweder begegnet man da irgendwie den chinesischen Touristengruppen, den Tausenden an Backpackern und komischen älteren Leuten, die da irgendwie abhängen und komische Dinge tun mit ihrer Rente.
Ja, du siehst es halt dauernd. Also wenn du auf der Straße bist, siehst du immer irgendwelche alten Säcke an der Bar oder sowas mit ganz jungen, leicht bekleideten Kambodschanerinnen, je nachdem, wo du bist, halt. Mhm. Ja, Vietnamesinnen. Ja.
Abgefahren. Ja, was hast du im Phnom Penh gemacht? Einfach nur abgehangen. Wie lange warst du da?
Ich glaube 3 oder 4 Tage bloß. Also es war halt eher so eine Zwischenstation.
Jetzt bist du insgesamt, wie lange warst du unterwegs? Schon gut 2 Wochen wahrscheinlich, ne?
Ein bisschen länger. Ich war halt auf Korong, habe ich mich halt richtig festgesessen irgendwie. Mhm. Das ist halt auch so ein typischer Spot, wo man gerne mal hängen bleibt. Chris kann mich da gerne berichtigen, aber ich hatte so das Gefühl, in Phnom Penh selbst, also wenn man da jetzt nicht arbeitet oder irgendwas, gibt es halt auch nicht mega viel zu tun.
Also touristisch ist es natürlich
sehr deprimierend.
Ja, sehr deprimierend. Da hast du halt die Hauptspots der Khmer Rouge, also das S21, was das Foltergefängnis war.
Von Pol Pot.
Genau.
Und von Pol Pot,
dann kannst du dir noch die Killing Fields anschauen und sonstige Sachen halt, aber es ist relativ deprimierend, wie du schon sagst, ja. Und ansonsten, du kannst schon in Phnom Penh auf jeden Fall gut feiern gehen, wenn du darauf aus bist, Leute kennenzulernen und so und feiern willst, dann ist Phnom Penh der Hotspot neben Bangkok.
Ganz geil. Findest du, ja?
Ja,
okay.
Doch.
Hatte ich nicht so wahrgenommen, weil ich zu kurz da war wahrscheinlich.
Wahrscheinlich warst du auch in den falschen Orten.
Kann gut sein,
ja. Warst du wenigstens in der Street 51?
Nee, sagt mir gar nichts.
Ja, okay, dann warst du an einem falschen Ort.
Ja.
Da gehen halt die meisten hin zum Feiern. So.
Street 51.
Ja.
Auch schön.
Das klingt so ein bisschen nach Downtown Los Angeles gerade. Ja, aber ich glaube, das kommt doch einfach mit der Zeit, wo du dann auch, also wenn du halt wirklich bloß 3 Tage da bleibst und dann irgendwie bloß so die Klassiker machst, also sozusagen, hast du dann vielleicht auch gar nicht den Drang, irgendwie was Neues zu entdecken. Also so stelle ich mir das einfach vor.
Ja, klar.
Wenn du aber irgendwie insgesamt 3 Monate bleibst, wie bei dir, dann musst du halt irgendwas Neues entdecken auch an der Weile.
Ne?
Ja.
Ja. Ja klar, also so ist auch Phnom Penh. Die meisten, die da als Touristen da sind, bleiben nur 3-4 Tage, wie du halt. Und die anderen, die da länger bleiben, sind halt Expats, die da arbeiten als Lehrer oder für EZ, also Entwicklungszusammenarbeit. Also, ja,
genau. Mir ist halt auch auf den Killing Fields, vielleicht nochmal, um das kurz zu erklären, dass man halt die, also das sind so die Gräberfelder, wo die ganzen Leute hingebracht wurden und da halt erschossen wurden, ist mir auch direkt in diesem einen Baum, wo die Säuglinge zerschmettert wurden.
Der Killing Tree.
Der Killing Tree, was richtig deprimierend ist, ist mir halt auch mein Flipflop gerissen.
First World Problems.
Ja, auf jeden Fall. Und das Ding war halt dabei. Also nicht, dass das wichtig wäre, sondern aber das ist
aber der Inbegriff halt, für First World Problems.
Definitiv.
Das macht diesen Ort noch deprimierender. So, oh Mann.
Ja, besonders wenn du dann 10 Meter neben dem Killing Tree auf irgendeinem Stein sitzt und versuchst, deinen Flipflop zu flicken mit Angelsehne und einem Taschenmesser. Weil du halt auch nicht wirklich barfuß laufen kannst, direkt, ne? Weil die Wege auch nicht gut sind und überall Steine und Knochensplitter sind, was halt mega strange ist. Mhm. Und dann sitzt du halt daneben und dann hast du halt die ganzen Reisegruppen, die an dir vorbeiziehen und dich einfach nur mega strange angucken. Zu Recht, wohlgemerkt.
Zu Recht. Aber jetzt Knochensplitter, du redest davon, also sieht man, was muss ich mir an diesen Killing Fields vorstellen? Das ist jetzt einfach eine Fläche, wo das passiert ist, oder sieht man tatsächlich dann auch, was da passiert ist?
Also, du siehst nicht wirklich viel, du siehst halt so ein bisschen hügelige Landschaft und ein paar Klamotten, die da aus der Erde rausragen. So. Die ganzen Knochen haben sie weggeschafft, also du siehst vielleicht noch ein paar so Zähne und sowas.
Abgefahren.
In der Erde, aber die ganzen Knochen, die haben sie gesammelt und in so einer Stupa quasi,
aufgebahrt.
Ja. Okay. Genau, und es sind halt echt... Also es ist unglaublich, wenn du vor dieser Stupa stehst, das ist halt so ein turmartiges Gebäude, das ist ungefähr 30, 40 Meter hoch oder so und das ist von unten bis oben voll mit Knochen und Schädeln.
Und dann so riesige Schädelwände eigentlich, ne? Ja. Was sehr surreal ist, muss man sagen.
Wie viele Leute sind da gestorben?
Während der Pol Pot-Zeit.
Nee, an dieser Fläche, weiß man
das? Ach so, nee, das kann man nicht sagen, das ist schwierig.
Während der Pol Pot-Zeit waren es wie viele?
Das ist auch schwierig, aber zwischen 1,7 und 2,3 Millionen.
Ich erinnere mich.
Also war ein gutes Viertel der Bevölkerung, oder ein Drittel.
Ja, ja. Genau. Was noch dazu kommt, diese Killing Fields, also da, das ist ja alles eine Schwemmlandschaft in Phnom Penh. Um Phnom Penh rum ist alles eine Schwemmlandschaft. Und die haben halt, also die Vietnamesen, als sie eingefallen sind, haben sie natürlich die Killing Fields erstmal nicht gesehen, weil die ganzen Knochen und Toten, also die Leichenteile waren in den Sümpfen drin. Und während der Trockenzeit ist dann das Wasser zurückgegangen und haben sie halt die ganzen Leichenteile bei diesen Killing Fields entdeckt.
Heavy.
Ja, genau.
Das ist ja teilweise immer noch so, ne? So nach heftigen Regenfällen, wenn irgendwie die Erde weggespült wird, tauchen halt immer noch Knochen auf, also Knochen, Knochensplitter, Zähne, Kleidungsstücke und. Also
wie lange ist es her?
Das war 75 bis 79, ja. Das ist jetzt knapp 35 Jahre bis 40 Jahre her.
Krass.
Ja. Deswegen, also es ist halt, man geht halt rein und das ist halt auch so ein Ding vielleicht wie Angkor Wat. Also wenn man da ist, dann hat man meiner Meinung nach mehr oder weniger die Verpflichtung eigentlich, sich das anzugucken. Aber es ist einfach unglaublich deprimierend.
Ja.
Ne?
Was halt
super interessant auch, aber...
Ja. Was halt da krass ist, da gibt's so verrückte Touristen, also so Trophys, die halt so einen Tagesablauf machen. Also die gehen erstmal zu dem S21 in das Foltergefängnis, dann Killing Fields. Da haben sie immer noch nicht genug, dann wollen sie auf eine Shooting Range, ballern mit einer alten AK-47 rum, mit der auch Menschen umgebracht wurden zu der damaligen Zeit. Und ballern sich halt zu mit irgendwelchen Drogen. Also es ist völlig verrückt, Mann.
Und du kannst halt auch für 150, also ich glaube, wo ich da war, hat es $150 gekostet, mit so einem alten Granatwerfer, kannst du halt auf lebende Kühe schießen. Ne? Dann fühlen sie ja halt...
150? Also bei mir waren es 290 oder so haben sie angeboten, weil du musst ja für die Bazooka und für die Kuh zahlen.
Ja, also ich habe es ja nicht gemacht und ich war halt auch auf keiner Schule.
Ja, ich habe es auch nicht gemacht, aber mir wurde es halt angeboten. So.
Ja, aber bei mir waren es 150.
Ich war bei nicht auf der Shooting Range.
Nee, gar nicht. Okay. Aber ich will Paintball spielen in Laos.
Mit Paintball? Ist
ja, nee, mit einer Bazooka.
Mit Maschinengewehr?
Ja, nee.
Mit farbig angemalten Maschinengewehren.
Nee, das war schon ein klassisches Paintball. Okay, cool. Hat allerdings auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Also, weiß nicht, hast du das auch gemacht in Bangalien?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Direkt vorm Tuben. Schön.
Und ich habe nicht mal das Tubing gemacht in Wang Yang.
Echt nicht?
Nee.
Ich hab's. Und jetzt machen wir auch wieder diesen Sprung nach Nord-Laos irgendwie.
Ja. Ja, du bist ja nach Phnom Penh sowieso gleich nach Laos, oder?
Ja, genau. Ja. Also erst 4000 Islands in Südlaos, Dondet quasi. Aber lass uns kurz vorspringen zu Wang Vien. Weil tatsächlich hat mich das Ganze schon gecatcht, ne? Wang Vien ist so dieses, oder war mal so dieses wirklich harte Touri-Ziel. Und das Tuben war das ganz große Ding. Tuben heißt eigentlich in einem Traktorreifen sozusagen den Fluss runtertreiben.
Okay.
Und an diesem Fluss waren bis vor 2 Jahren, ich glaube, 27 oder 28 verschiedene Bars. Ne? Und du wurdest halt reingezogen und hast dich da einfach nur komplett rausgeschossen. Ne? Ob nur mit Mushroom Shakes oder Happy, also Gras Shakes oder Whisky Shots oder Cocktails, was auch immer. Mhm. Mittlerweile gibt es aber nur noch 3 Bars. Nachdem halt auch die Regierung gesagt hat, okay, wir dämmen das alles komplett ein und wir wollen das nicht mehr. Dem vorausgegangen sind allerdings auch Locals, die in der Nacht losgezogen sind mit Macheten und Äxten und die ganzen Bars kurz und klein geschlagen haben, weil es einfach zu viel wurde.
Heftig. Ne? Man muss auch sagen, es sind etliche Leute gestorben.
Ja, also das kommt dazu. 2012 waren...
Also Touristen dann.
Ja, Touristen. Ja.
2012 sind, glaube ich, insgesamt 30 Leute hops gegangen. Das liegt aber auch daran, dass die Leute... auch...
Auf irgendwelchen Drogen halt, auf eine Felskante runtergesprungen. Du kannst ja nicht nur tuben in einem LKW-Reifen, du kannst auch mit einem Seil quasi in den Fluss reinspringen. Ja. Und wenn du da besoffen bist, dann checkst du es halt nicht ganz und lässt dann halt ein bisschen früher los und dann sind halt Leute mit dem Kopf direkt auf den Fels, auf dem Felsen drauf.
Aber auch im Wasser selber, man muss dazu sagen, dass halt der Fluss an wirklich weiten Strecken relativ flach ist, also 20 Zentimeter vielleicht und du hast direkt die Steine darunter. Mhm. Ne? Ja, und wie Chris schon meinte, ne, wenn du komplett raus bist, dann merkst du das einfach nicht. Ne? Dann bleibst du irgendwo hängen und dann stolperst du vielleicht. Und dann,
wie lange dauert so eine Tubing-Tour?
Zwischen einer und 4 Stunden.
Also kommt auf deinen Zustand drauf an.
Mittlerweile ist es so, dass du auch in der letzten Bar kannst du einfach sagen, okay, ich fahre einfach mit dem Tuk-Tuk wieder zurück in die Stadt.
Ne? Okay, das heißt,
danach würdest du aber noch eigentlich normalerweise, wenn du halbwegs schnell bist und der Fluss ist nicht wirklich schnell, brauchst du 1,5 Stunden, glaube ich.
Also chillst dich, du gibst einen Startort, da gehst du hin, holst dir so einen Reifen, chillst dich da rein. Der ist auch wahrscheinlich, ist er gemütlich?
Ja, das ist halt ein Reifen.
Wollte ich gerade sagen, also nach mich in dem chilligen Trip ging das irgendwie nicht und dann chillst du.
Ist es aber. Also
und tuckerst da so ein bisschen diesen entspannten Fluss entlang.
Ja.
Und dann kommt dann eine Bar und dann
hol nicht die Leute. Dann hast du halt,
ich will jetzt hier raus oder
ja, du hast dann,
dich einfach raus.
Du hast dann halt Leute, die am Ufer stehen und die schmeißen, haben dann halt Flaschen, wo Wasser drin ist oder Sand oder wie auch immer. An dem Seil schmeißen das in den Fluss rein und du kannst dich quasi daran reinziehen.
Kannst
oder ranziehen.
Aber nicht,
genau.
Okay. Machst du aber logischerweise.
Ja.
Weil sonst ist ja ein bisschen langweilig. Dann gehst du bei der ersten Bar raus und dann holst du dir halt deinen Drink der Wahl.
Oder deine Drinks der Wahl.
Deine Drinks der Wahl, dann hast du das. Also,
du kriegst dann halt so Bänder dafür, für Shots und Cocktails und so weiter. Und ich muss halt dazu sagen, dass ich auch eigentlich überhaupt kein Fan bin von diesem ganzen Ballermann, Mallorca, whatever
Tourismus. Yeah.
Und ich war an meinem allerersten Tag, waren wir halt kajaken, komplett nüchtern. Und du hast relativ weit oben an diesem Fluss, wirst du halt rausgeschmissen. Und du hast dann halt auch sehr viele Stromschnellen. Ne? Also es macht unglaublich viel Spaß, da einfach sich so ein bisschen durchzumanövrieren und so ein bisschen so die Gefahr zu schmecken einfach.
Verstehe. Ne?
Was aber ab der Hälfte der Strecke passiert, ist, dass du halt Leute in diesen Traktorreifen siehst, ne? Und die betrinken sich und du fährst nüchtern vorbei und denkst, was für ein unglaublich beschissenes Ding das ist.
Yeah.
Irgendwie, das sieht so langweilig aus. Und ich habe mich dann irgendwann überreden lassen, mitzugehen und das auch zu machen. Und halt mit der richtigen Menge Alkohol macht es unglaublich viel Spaß. Und mit den richtigen, Leuten. Ne?
Okay.
Weil das halt so eine komplette sorgenfreie Zone ist, ne? Und wenn du das 1-2 Tage lang machst.
Bist du da alleine auf dem? Wahrscheinlich nicht. Du hast wahrscheinlich mehrere Dutzend Leute, die um dir rum auch noch schippern.
Ja, oder? Du fängst halt an, also du fährst halt von der Stadt, von Wang Vien, fährst du quasi zu diesem, also fährst du raus aus der Stadt zu diesem Startpunkt am Fluss und da lernst du halt schon die ersten Leute kennen, ne? Und du zahlst dann halt für deinen Reifen plus Pfand für den Reifen, dass du noch wieder zurückbringst. Und dann gibt's halt schon die ersten Shots, wenn du ankommst. Ne? Also ohne Alkohol wäre es wirklich das langweiligste Ding der Welt. Mit Alkohol macht es unglaublich viel Spaß.
Ich trinke ja nicht, also habe ich schon verkackt
quasi. Eigentlich schon, ja.
Okay. Und dann chillst du da drin und dann ballerst du dich zu und...
lässt dich zur nächsten Bar treiben, dann wieder zur nächsten Bar und das dauert dann immer so 3-4 Stunden, dann fährst du halt wieder zurück.
Okay.
Ne? Also es klingt, ich meine,
also es klingt vom Konzept komisch, her, so. Nee, also irgendwie klingt es vom Konzept her zwar irgendwie ein bisschen weird, weil ich mir den Ablauf irgendwie nicht ganz vorstellen kann, aber so von der Idee her jetzt gar nicht so doof. Also man chillt irgendwie so in der Karibik, ich weiß gerade, im Dschungel, im Fluss und ist halt ein bisschen high und finde es irgendwie ganz okay.
Ja.
Wenn man es nicht übertreibt, wie immer halt.
Ja, ja, klar.
Ja. Gemäßigt.
So muss es sein, auf jeden Fall. Ja.
Also Tubing ja. Darf man machen, man muss, soll es nicht ausrasten. Man, ja. man weiß,
Leute. Und man muss es ironisch machen.
Ne? Ironisch, genau. Okay, jetzt ganz kurz, Kambodscha hatten wir eigentlich abgeschlossen, dann bist du durch quasi. Und dann bist du von Kambodscha, bist dann wieder nach Laos?
Also ja, ja, genau.
Nach Laos.
Genau, genau.
Und wie bist du da hingekommen? Bist du dann auch irgendwie gefahren?
Oder ich bin auch mit dem Bus gefahren.
Okay. Ja, also das heißt, du bist schon von unten, also vom Süden reingekommen?
Ganz genau, über die Grenze.
Mhm. Die längste Busfahrt der Welt.
Nee, das ging eigentlich.
Ja?
Von Phnom Penh.
Bei mir hat es ewig gedauert.
Also wir haben, dann muss ich auch dazu sagen, wir hatten irgendwie für den einen Morgen, hatten wir halt so den Plan, dass wir dann früh um 8 aufstehen und um 9 mit dem Bus fahren. Wir sind dann um 13 Uhr aufgewacht und der Bus war natürlich schon längst über alle Berge. Und du kriegst dann auch keine Refunds dafür. Ne? Das heißt, also schön 20 Euro in den Sand gesetzt, weil wir da vorne feiern waren. Passiert halt. Ne? Und dann gab es aber auch keinen anderen Bus und dann mussten wir halt über Umwege mit Zwischenstationen in anderen nordkambodschanischen Städten sind wir dann quasi nach Laos eingereist und waren relativ spät in der Nacht auch. Und da kommst du halt auch wieder zu dieser Grenzübergangs-Visa-Situation.
Okay, da dasselbe Spiel von vorne quasi.
Ja, aber da ist relativ easy, ne?
Ja, ja, also für die Leute, die es wissen schon, ne? Aber es gab so viele Leute, die zu viel gezahlt haben.
Echt?
Die sind halt du fährst dann mit dem Bus dann bis zur Grenze und hast dann, ins Mikrofon sprechen. Und du hast dann jemand, der sich quasi um dich kümmert im Bus und sagt, okay, ich mache das alles für euch. Ne? Und das Visum kostet hier nur $40. Es kostet aber eigentlich $30 oder $31, okay. Dollar, um genau zu sein. Und die Leute, die es aber schon mal mitgemacht hatten, wussten halt ganz genau, was Phase ist. Mhm. Und mit denen sind wir dann einfach zur Grenze gelaufen. Und es gibt halt auch nicht diese quasi Rechtsfreizone wie zwischen halt Kambodscha und Laos. Also rechtsfrei ist das falsche Wort, aber dieses Grenzniemandsland.
Ja. Du meinst Thailand und Kambodscha.
Ja, ja. Sorry.
Du Anfänger.
Ja. Gut, dass du hier bist, nach wie vor, ne?
Ich pass gut auf.
Ja, ja, super. Ja, und da ist mir das zum ersten Mal passiert mit dieser Stempelgebühr, ne, für nochmal $1. Und Bearbeitungsgebühr nach 16 Uhr ist auch nochmal $2. Mhm. So dass das Ganze dann irgendwie $34 gekostet hat. Zumindest für Deutsche. Holländer zahlen dann irgendwie $40. Und das ist wirklich da. Also es ist halt so ein bisschen danach gestaffelt, welche Beziehung das Land zu dem Land hat, wo die Person herkommt, die Grenze übertritt. Ja, und dann sind wir halt relativ unproblematisch, sag ich mal, rübergekommen und waren dann eben bei 4000 Islands in Dondet.
Da kommt ja der nächste Scam irgendwie.
Ja.
So, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Du kommst ja dann in Laos an und musst den Bus wechseln, um auf Dondet zur Hafenstadt zu kommen. Und dort musst du dann quasi 30.000 Kip zahlen, was 3 Euro sind für die Überfahrt mit dem Boot.
Ja.
Allerdings ist die Fahrt normalerweise 10.000 Kip. So.
Das ja,
ist,
wir haben 50.000 Kip gezahlt.
Echt?
Mhm. Aber das stand auch auf der Tafel. Okay. Also das waren Festpreise.
Ah, okay. Das, ja.
Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber es gibt ja eigentlich bloß einen Pier, bei dem du rüberfährst.
Ja, ja, aber es gibt mehrere Anbieter. Also.
Das kann sein, ja. Also ja. Zu dem Zeitpunkt, und das war dann halt schon relativ spät, das waren irgendwie um 21 Uhr, 22 Uhr, gab es halt bloß echt nur noch das und dann war das auch die letzte Fähre. Und dann ist halt die Frage, rennst du jetzt rum und suchst noch einen anderen Anbieter oder zahlst du jetzt 2-3 Euro mehr und naja, das haben wir
jetzt
dann halt
gemacht. Jetzt muss ich mal was dumm fragen. Dondet, 4000 Inseln, Hafenstadt, da ist kein Meer. Wo ist
es denn? Der Klassiker.
Da ist kein Meer, das Laos ist,
ja, das ist
im Land. Ich weiß nicht, ob ihr Laos wart.
Also Laos ist nicht von Meer umgeben.
Genau.
Das ist ein landlocked country.
Genau, quasi. Genau.
Das ist an dieser Stelle ist halt der Mekong sehr, sehr breit und hat halt Inseln im Mekong.
Den ich jetzt sehe hier, wo es auch so ein bisschen inselmäßig ausschaut, das hier wahrscheinlich.
Genau das.
Das hier, genau. Okay. Muang Kong.
Ja, ja. Mekong.
Ja, kann man auch sagen.
Sorry, dass ich jetzt nicht mein Laotisch jetzt nicht so, so aufgefrischt ist wie alles. Okay. Ah, jetzt bin ich am Start. Und da kann man quasi, da bist du rübergefahren, wie verstehe ich das jetzt?
Du fährst über die Grenze und dann kommst du quasi zum Ufer des Mekong und von da fährst du dann halt mit so einem Longtail-Boot. Das heißt also diese sehr länglichen Boote mit langen Propellern hinten dran.
Okay.
Quasi fungiert als Fähre und mit der fährst du dann halt rüber auf die Insel.
Nach
und das ist halt so der touristischste Ort, könnte man eigentlich sagen. Ne?
Beziehungsweise da sind halt einfach Bungalows drauf. Auf den anderen Inseln sind kaum Bungalows, außer von Einheimischen halt. Aber diese Bungalow-Szene, die, so wie ich das mitgekriegt habe, als ich da war, hat erst vor 10, 12 Jahren angefangen auf Dondet. Also vorher gab es da auch keine Bungalows für Touristen.
Mhm.
Genau.
Ja, und da zahlst du dann halt deine,
fast nichts.
60.000 Kip, also ungefähr 6 Euro.
Ach so, dann warst du auf dem Nordpier sozusagen.
Auf der Sunset-Seite.
Weil die Sache ist die, je weiter du runter nach Süden auf der Insel desto billiger wird es.
Ja,
musst halt eine halbe Stunde laufen oder so, aber es lohnt sich.
Ja.
Habe ich das nicht damals gesagt?
Nee.
Okay.
Aber das haben wir auch mitbekommen, so ist es ja nicht. Ne? Wir haben dann irgendwie uns nochmal ein Fahrrad gemietet und es gibt halt keine wirklichen Straßen auf der Insel. Auch wenn du mit dem Motorroller fahren kannst, aber du mietest ja einfach ein Fahrrad für 1 Euro pro Tag und drehst da deine Runden und guckst dich halt ein bisschen um. Ich weiß nicht, wie hat es dir gefallen?
Also ich fand Dondet großartig. Hat auf jeden Fall Potenzial zum Hängenbleiben. Ich bin da, glaube ich, eine Woche geblieben oder sowas und dachte mir, um Laos noch kennenzulernen, muss ich auf jeden Fall wieder runter.
Ja.
Ich habe da auch etliche Leute kennengelernt, die da auch wirklich hängen geblieben sind. Ja. Also die da monatelang schon abhängen und immer jeden Monat rüber nach Paxil fahren, um da das Visum zu verlängern oder über die Grenze so.
Hat auf jeden Fall Potenzial zum Hängenbleiben.
Mhm.
Also es hat, muss man sich vorstellen, wie so eine kleine, also nicht so paradiesische Insel, wie das vielleicht Kurong wäre oder irgendeine andere Insel, die im Meer liegt. Aber du hast halt viele kleine Restaurants dann auch, viele kleine Bars, die ganzen Bungalows und alles ist relativ billig. Wenn man denn möchte, bekommt man auch sein Gras da und chillt den ganzen Tag in der Hängematte ab, was halt auch viele Leute machen.
Wenn man so möchte, das sagst du, als würde man darum bitten müssen. Also kriegst du ja fast schon vor die Schnauze gehalten. So.
Das gibt's immer dazu, wenn du dir ein Bier bestellst.
Quasi. Ja. Und also mir kam so vor wie Zelda. Wie als würde ich in dem Spiel Zelda einfach sein, existieren.
Warum
das? Keine Ahnung, du bist
Hast du die ganze Zeit auf irgendwelche Büsche eingeschlagen, oder was?
Also als ich das erste Mal da rumgelaufen bin auf der Insel, dachte ich mir, gut, rechts und links, überall so Bauernhöfe mit Schweinen, Hühnern und chillige Leute und so. Und,
also so in der Mitte der Insel, meinst du denn?
Nee, schon entlang an dem Sunset-Dings.
Ja, okay.
Ja. Und irgendwie habe ich mich da gefühlt wie in Zelda. Überall hüpfen so ein paar Hühner rum. Und so. Ist auf jeden Fall chillig.
Ja, die Assoziation hatte ich gar nicht, aber das macht Sinn, jetzt wo du es sagst. Stimmt schon. Ja.
Ja.
Aber ich bin halt relativ schnell wieder verschwunden. Also ich war bloß 3 Tage da oder so.
Ach so.
Das war dann halt nicht der Spot, wo ich hängen geblieben bin. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also es geht relativ schnell. Ja, aber da hatte ich tatsächlich auch, was wir vorhin schon mal beredet haben, bevor wir tatsächlich angefangen haben zu podcasten, hatte ich auch meinen ersten, einzigen und letzten Happy Shake auf diesem ganzen Trip.
Jetzt ist die goldene Frage, was ist denn ein Happy Shake?
Ein Bananenshake mit Gras, viel Gras.
Großartig eigentlich.
Ja. Und ich war halt sehr nüchtern, also was heißt selber, ich war nüchtern, als ich das Ding konsumiert habe.
Wie groß ist der so? So ein 0,5 Glas voll?
0,7 vielleicht.
Auch dann schon eher?
Ja. Also die sind schon relativ groß. Und die schmecken auch gut. Ne? Kann man nichts sagen.
Ja.
Ich war dann noch mit einer anderen Freundin, mit der ich gereist bin. Und wir haben dann in dieser einen Bar relativ schnell auch andere Leute kennengelernt und haben uns gut unterhalten und so ein paar Trinkspiele gespielt und. Und so tatsächlich wirklich nach genau 2 Stunden konnte ich nicht mehr reden. Oder wollte nicht mehr, aber es hat auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann hat irgendwann angefangen, mein Körper zu versagen. Und ich habe meine Beine nicht mehr gespürt.
Geil.
Und war einfach mega stoned. Für gefühlte 80 Stunden. Ach, aber es waren bloß 3 oder sowas. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich dann nach Hause gekommen bin. So, ich glaube, das kam dann raus, dass mir geholfen wurde auf jeden Fall. Und das hat mich einfach mega ausgenockt.
Unangenehm.
Das Ding, sehr, sehr unangenehm. Seitdem habe ich das auch nicht mehr angerührt. Und ich glaube, ich war so letzten Endes so um die 20 Stunden einfach nur mega high. Also ich habe dann halt geschlafen, auch gute 9 bis 10 Stunden. Bin am nächsten Früh aufgewacht und wir wollten eigentlich kajaken gehen. Und meine Freundin, also die Freundin, die dabei war, ist dann halt auch kajaken gegangen. Man musste aber früh um 7 aufstehen, was das Problem war. Mhm. Und ich glaube, ich war noch bis 18 Uhr high. Einfach. Also es sehr extrem. Sehr, sehr extrem. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Und dann bist du wieder abgehauen.
Den Tag darauf, ja. Wo ich dann gemerkt habe, hier...
Das war dir dann genug.
Hier kann es schief gehen.
Ja. Das ist wie ein Minenfeld hier.
Und dann, ja. Das war ja erstmal der Anfang von Laos.
Das war der Anfang von Laos, ganz genau. Und das war aber auch dann, mal abgesehen davon, wenn man dann weiter in den Norden geht, war das auch einer der touristischsten Orte.
Ich bin, nach Wangyang schon,
ja. Ja. Und direkt danach bin ich dann halt nach Paxi gegangen, was Chris auch kennen wird. Und das ist halt sehr bekannt dafür, dass man von dort so Motorrad- bzw. Motorroller-Touren macht auf dem sogenannten Bulawayo-Plateau. Mhm. Und das ist halt dann, also jeder nennt es halt den Loop. Ne? Also quasi, das ist halt so eine Rundtour und die dauert, weiß nicht, 2-3 Tage.
Ja, 3 Tage würde ich
sagen. Und man zieht sich dann halt ein Motorrad oder halt einen Roller, das kostet dann um die 4 Euro pro Tag. Ja, und damit fährt man dann quasi einfach im Kreis.
Ganz ja, geil.
Eigentlich ganz geil, kann man so sagen.
Ja, warst du auch auf der Coffee-Plantage? Ja?
Nee. Nicht wirklich. Also ich habe einen Homestay gefunden dann noch im letzten Moment, wo der Spritanzeiger schon weit ins Rote reinging. Und das war dann so gegen 6, wo es dunkel wird langsam. Und das Licht war nicht wirklich aktiv. Und ich dachte, ich werde sterben.
Das war der zweite Mal, ich sterbe im Moment.
Ja, ja, aber dann, das war in dem Fall tatsächlich jetzt eher Übertreibung. Also, ich glaube, da stirbt man nicht wirklich. Da muss man sich schon sehr dumm anstellen. Aber ich wusste halt nicht wirklich, wo ich unterkomme, weil ab einem gewissen Punkt fangen halt die Guesthouses halt einfach auf. Mhm. Und dann kommen halt viele Homestays noch, ne?
Bist du da alleine unterwegs gewesen, oder?
Ja.
Okay.
Quasi, also zumindest den ersten Tag und dann wurde ich dann halt noch, hat mich noch eine Freundin besucht sozusagen, beziehungsweise sie hat auf mich gewartet, einen halben Tag oder so und hat sich dann die ganzen Wasserfälle angeguckt und dann habe ich halt aufgeholt und dann haben wir halt diese 3 Tage gemacht insgesamt
ja.
Und waren dann wieder zurück. Das ist aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung einfach. Erst recht, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie man überhaupt eine Rolle zu fahren hat.
Mhm, ne? Ich wollte mich gerade sagen, also ja. Ich könnte das nicht, glaube ich.
Das sind dann halt so halbautomatische Roller, ne? Also die haben dann 4 Gänge und du musst mit dem Fußpedal schalten. Mhm. Und das säuft dir dann auch gerne mal ab, so im Straßenverkehr, wenn du es nicht wirklich kannst oder das Ding startet einfach zu schnell durch. Aber ja, ne? Also niemand wurde großartig verletzt. Zumindest von uns nicht. Aber man trifft überraschend viele Leute, die halt alle möglichen Verletzungen haben. An den Knien, oder im Gesicht halt so Schürfwunden oder an den Armen, weil sie sich einfach beim Rollerfahren irgendwo hingehauen haben. Ne? Also das ist halt sehr, sehr populär, sag ich mal.
Ja, vor allem auf dem Loop, da kann man schon mal seine 100 fahren so und dann musst du halt aufpassen, dass irgendwie kein Gegenverkehr kommt und so.
Ja, und selbst wenn, ne, das ist ja alles so auch so ein bisschen, also die Straßenverkehrsordnung, wie sie hier funktionieren würde, existiert dann nicht in der Form. Das heißt, man fährt einfach so schnell, wie man möchte und überholt alles, was man möchte oder halt auch nicht. Mhm. Ne? Und bei meinem Roller war es auch so, dass der Tacho kaputt war, das heißt, ich wusste nie, wie schnell ich wirklich fahre. Was hat sich angefühlt wie 200? war es wahrscheinlich nicht.
Flash Gordon.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch den 3-Tages-Loop in 4,5 Stunden gemacht. Ne? Lernen. Aber ja, kann man jedem empfehlen, der wirklich da mal ein bisschen Bock drauf hat. Oder vielleicht, man kann es eigentlich, glaube ich, auch Leuten empfehlen, die da nicht so richtig Bock drauf haben, weil es halt so eine schöne Erfahrung ist.
Und ne? Die Landschaft ist vor allem geil. Ja. Es ist echt definitiv mega geil.
Ja.
Ja. Sowas habe ich selten erlebt, auf jeden Fall. Ja.
Paxi. Wo geht's weiter?
Man kann auch noch mehr zu Paxi erzählen.
Was gibt's noch zu Paxi?
Ach, eigentlich gar nichts.
Mann.
Ja, nee, das Ding ist halt, das ist auf Laos. Und Laos macht zum Beispiel alles zu zwischen, also eher um 10, also zwischen 10 und 11. Mhm. Manche Sachen haben bis um 12 offen. Mhm. Bis auf die Bowlingbahn. In fast jedem großen Ort. Ja, also bis früh um 3, früh um 4, wenn die letzten Leute gehen. Das heißt, jeder Touri, der irgendwie noch nach 12 was trinken möchte, versammelt sich in der Bowlingbahn und bowlt halt barfuß, weil es halt scheinbar keine Bowlingschuhe gibt in Laos. Ja, ansonsten gibt es zu Pak Se, was übrigens die zweitgrößte Stadt ist in ganz Laos.
Tatsächlich, ja.
Ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen das Ding. Man kommt rein und man fühlt sich wie in so einer Westernstadt. Du hast halt ein paar Touris, die halt auch so ihren Loop machen, also quasi ihre Motorradtour. Und man denkt sich halt, in welchem Dorf bin ich denn hier gelandet? Und dann erzählt dir irgendjemand einen Tag später, das ist die zweitgrößte Stadt in ganz Laos. Und niemand ist da.
Das war aber eh das Bild, was ja du auch jetzt mal so ein bisschen gezeichnet hast von Laos. Das ist eigentlich so ein bisschen, alles ist ein bisschen kleiner, alles ist ein bisschen entspannter, alles ist ein bisschen gechillter. Wirklich passieren tut da nicht viel. Wirklich viel Action ist da nicht. Da gibt es nicht irgendwelche abgefahrenen Highlights oder so. Das ist einfach bloß schönes, geiles, entspanntes Land.
Ja, genau, richtig. Und genau deswegen kann ich es auch nur empfehlen, da hinzugehen. Es ist mega entspannt. Super Urlaubsort.
Und was ist denn jetzt noch der nächste Spot, der nächste größere Spot, wo du hingefahren bist dann? Du hast danach immer das Arbeiten angefangen, oder? Oder war das dann erst später?
Nee, das kam dann so direkt danach in Takek. Das liegt halt weiter im Norden. Dann bin ich mit dem Localbus hingefahren und Localbusse zeichnen sich coolerweise dadurch aus, dass du als erstes natürlich die ganzen Logits drin hast.
Ja.
Und es gibt hinten halt diesen Stauraum in dem Bus. Also es ist nicht wie bei uns, dass die Busreihen durchgehen, ne? Sondern du hast hinten diesen Stauraum, wo Leute dann halt so ihren Sack Reis verstauen oder was auch immer. Und es gibt halt dann so Plastik-Kinderhocker, so ganze Stapel. Das heißt, Leute, die halt sich reinsetzen in den Bus und da mitfahren wollen und die alle Plätze sind belegt, setzen sich ganz hinten rein auf so einen Hocker. Und ich saß auf der ganz letzten, also in der hintersten Reihe, quasi ganz am Ende des Busses, genau in der Mitte.
Ja.
Und ich hatte halt so einen alten Farmer neben mir, der sich offensichtlich vor 2 Tagen den halben Finger abgeschnitten hat oder den halben Daumen. Komplett unverbunden, komplett verkrustet und vereitert und hat ihn mir alle 4 Minuten gezeigt. 8 Stunden lang. Was auch herrlich war.
Wie hieß jetzt der Ort, wo du hingefahren bist?
Das war zwischen Pak Se und Takek dann. Und Takek liegt dann quasi im oberen... Am Anfang des oberen Drittels von Laos.
Am Anfang des oberen Drittels.
Man findet es auch manchmal nicht unter Takek.
Ich suche gerade so ein bisschen. Ich sehe hier.
Es spielt aber auch keine wirkliche Rolle, weil der geneigte Zuhörer ja auch nicht wirklich weiß, was los ist. Ne?
Naja, dann kann das ja so ein bisschen verfolgen irgendwie. Also, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil sonst verliert man den Überblick. Ich habe hier Wang Vieng. Ist es weiter oben oder weiter unten?
Weiter oben. Wang Vieng ist da, wo man das Tuben macht.
Ah, okay, ja, verstehe. Weiter. Also richtig oben quasi dann.
Noch weiter südlich ist das.
Okay.
Also du hast halt so diese, ganz im Süden diese 4000 Inseln, dann kommt Pak Se, dann kommt Takek, das sind halt so die größeren Städte direkt an diesem Haupthighway.
Okay. Ja. Ich verfolge dann auch nochmal den Highway.
Ja. Und da habe ich dann halt angefangen mit dem Arbeiten sozusagen für die Masterarbeit, für die Forschung.
Für die Forschung.
Für den Forsch.
Forsch. Ja. Du hast es mir schon ein paar Mal gesagt. Was war dein Thema? Was ist dein Thema gewesen? Das ist nämlich wissenschaftlich übrigens.
Ja, das müssen wir auch tatsächlich nicht weiter ausweiten.
So cool.
Aber es ging um den Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Wandel und der Internetnutzung von laotischen Jugendlichen.
Okay.
Das heißt also, ich habe 30 laotische Jugendliche interviewt und gefragt, wie sie das Internet nutzen, wie der Zugang ist zum Internet, wofür sie das Internet nutzen, was so ihre Lieblingsseiten sind, was denen das bringt persönlich, was sich so verändert hat mit dem Internet, solche Fragen.
Das finde ich jetzt mega spannend. Was ist da so die Grunderkenntnis, die du so erlangt hast?
Das Ding ist halt, dass es das Internet erst seit 3-4 Jahren gibt in Laos. Also es gibt es schon länger, aber für die breite Masse ist es halt erst seit 3-4 Jahren zugänglich. Mhm. Und das auch eher für Leute so aus den größeren Räumen, wie zum Beispiel der Hauptstadt oder halt so Orten wie Takek und Pak Se. Das gibt halt noch dieses unglaublich große Hinterland ja eigentlich, wo das Internet aber keine wirklich große Rolle spielt für die Leute, die da leben.
Gibt es einfach teilweise auch nicht. Also teilweise gibt es ja nicht mal Handyempfang, so in manchen Orten.
Gefahren.
Ja.
Und ich würde sagen, bei uns ist das Internet, also natürlich ist es ein Kommunikationsmedium, aber es ist halt auch fast zu gleichen Teilen Informationsmedium. Mhm. Ne? Und in Laos muss ich mittlerweile sagen, ist es halt fast ein reines Kommunikationsmedium. Ne? Mhm. Und ich hatte halt erst diesen Ansatz, quasi in die ganzen Internetcafés zu gehen, ne? Und da mit den ganzen Kids zu reden, was sie dann so machen. Und die zocken halt eh bloß die ganze Zeit.
Ja, ja.
Und dann hast du auch so witzige Situationen, wo du dann so Mönche hast, also so junge Mönche um die 15, 16 Jahre alt, die halt hart Counter-Strike zocken. Ne?
Geil.
Was auch so ein bisschen paradox ist einfach. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was hier los ist.
Ist ja nicht Realität. Buddha sieht's nicht.
Exakt.
Im Internet gibt's alles, außer Butter.
Ja, schockiert mich jetzt gar nicht so sehr, weil wenn man überlegt, dass das Internet ja am Anfang, wenn man jetzt mal so ganz, also Informationsmedium ja, aber eigentlich ja schon immer hauptsächlich ein Kommunikationsmedium schon immer war, auch am Anfang. Also hast du dich halt irgendwo eingeloggt auf irgendwelchen Mailboxen oder
ja,
auf irgendwelchen Chat-Clients oder auf irgendwelchen, was auch immer, Mailinglisten oder so und hast mit Leuten geschrieben und das ist jetzt heutzutage sich, also das ist gerade der erste große Vorteil von dem Kram halt.
Ja, ja, vielleicht ist das auch einfach die Parallele, die man da ziehen kann, ne? Und dadurch, dass das Internet gerade da so neu ist. Und ich meine, früher war es halt so, dass die Leute, gerade weil halt Dörfer und Städte relativ weit auseinander liegen und dazwischen immer wenig kommt, außer halt so vielleicht kleine Bauernhöfe, dass die Leute eben nicht mehr eine Stunde fahren müssen mit einem Auto oder einem Motorroller oder mit einem Bus oder was auch immer oder halt horrende Summen zahlen müssen, um zu telefonieren, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, sondern dass sie halt relativ wenig Geld dafür ausgeben, um jetzt Kontakt zu haben. Ne? Und das ist halt dann entweder Facebook, was halt wirklich sehr stark im Kommen ist.
Witzig.
Und hinzu kommt halt, dass mittlerweile halt das Internet übers Handy um einiges billiger ist als das Internet im Internetcafé oder halt tatsächlich Internet zu Hause zu haben. Also das gibt's fast kaum. Mhm. Und irgendwie hat jeder, also gerade von jüngeren Leuten, das waren ja die, mit denen ich mich beschäftigt habe, hat mindestens 2 oder 3 Chatprogramme. Okay. Also es ist dann halt so WhatsApp und Line-Chat, ist noch ein anderes.
Genau.
Was gab's noch? WeChat gab's noch. Mhm. Dann halt noch Facebook und noch 1, 2 andere Chats. Und sie haben alles. Mhm. Ne? Und alles wird gleichzeitig genutzt mit verschiedensten Leuten.
Mhm, ne? Gefahren.
Also wirklich dieses, quasi das Internet zur Information zu nutzen, kommt vor, aber es ist halt noch nicht die Regel. Ist
die Frage, ob die Inhalte da sind, die sie interessieren, ne?
Ja, also die laotischen Seiten werden sowieso kaum angesurft.
Wollte ich mich ne? sagen,
ja. Das sind halt eher Thai-Seiten, ja. Ne? Weil halt sehr, sehr viele Laoten halt auch Thai verstehen.
Ja.
Das liegt dann halt so ein bisschen, oder hängt ein bisschen mit der Sprache zusammen, weil die Sprache ähnlich ist, aber auch, weil halt thailändische Popkultur schon immer Teil der Laoten war, ne? Also so der gemeine Laote an sich zieht sich halt auch die thailändischen Soap-Operas rein.
Ganz geil.
Ne? Und, und versteht deswegen halt auch das Thai.
Der gemeine Laote an sich. Politisch korrekt.
Zwinker, zwinker. andersrum funktioniert es aber nicht so gut. Also Thais verstehen halt das Laotische schwerer.
Witzig. Ne? Und um dabei zu bleiben, was meinst du, ist der Mehrwert so, wenn man jetzt über Entwicklungsforschung oder in dem Bereich der Entwicklungsforschung bleibt? So, also kannst du da schon irgendwie sagen, was der Mehrwert von dieser,
von der Internetnutzung ist?
Ja.
Meinst du? Lässt sich quasi momentan noch schwer sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich das entwickelt mit dem Internet. Aber ich meine, wenn es sich so entwickelt, wie es das überall sonst getan hat und auch wie bei uns, dann wird das wahrscheinlich tatsächlich auch ein Medium werden, wo sich Leute informieren, auch über ihre momentane, also über ihre momentane politische Situation, gesellschaftliche Situation. Ich habe es halt teilweise so mitbekommen, dass Leute auch Interesse haben irgendwie an anderen Ländern. Ne? Also das war halt vor 10 Jahren noch undenkbar, so wo jeder Laote nicht wirklich wusste, wie die Welt aussieht, ne? Und was in anderen Ländern los ist. Und das hat momentan noch so sehr, ja, irgendwie sehr komische und quasi niedliche Züge, ne? Du hast dann halt Laoten oder junge Laoten, die sich dann einfach zum Beispiel den Eiffelturm in Paris angucken bei der Google-Bildersuche und das fasziniert sie halt total, ne? Aber sich auch informieren über was, zum Beispiel über Deutschland, ne? Wenn sie halt einen deutschen Touristen treffen, dann können viele damit nicht wirklich was anfangen. Was ist Deutschland? Wo liegt das genau, ne? Und das Internet bietet den Leuten halt zum ersten Mal die Chance, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wahrscheinlich, also kann ich mir gut vorstellen, gerade mit verbesserter Internet, also mit verbessertem Internetzugang, der wahrscheinlich kommen wird auch, dass viele Leute sich ihrer Lage oder ihrer momentanen Situation einfach mehr bewusst sind.
Ne? Ja, diese grenzüberschreitende Kommunikation, die ja, also das Internet, dem Internet ist ja egal, wo es ist, die jetzt, dass dadurch einfach so eine Empathie untereinander entsteht. Das ist ja, glaube ich, ein Effekt, den wir, glaube ich, schon ganz stark kennen. So. Also ich glaube, jeder von uns, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in Amerika zu wohnen, aber natürlich, dass eine Kommunikation da ist und eine Informationsverbreitung da ist, hast du so eher das Gefühl, ich habe eher ein Bild dafür, wie die Welt woanders funktioniert und wie die Welt im Großen funktioniert. Und wenn diese Information dann quasi bei dir ankommt, ist es auf jeden Fall, das kann schon auf jeden Fall zu einer Eruption führen. Also jetzt mal jetzt gar nicht so politisch gedacht, sondern einfach so in so einer persönlichen, so abgefahren, das gibt's, ja, das funktioniert. Und schon allein, dass man jetzt irgendwie, selbst wenn man mit einem Onkel, der irgendwie ganz unten im Süden wohnt und man selbst wohnt im Norden, mit dem einfach in quasi Echtzeit kommunizieren kann und weiß, was bei denen gerade abgeht, ja, ohne den Aufwand zu haben, das ist schon echt ab. Ja, ja. Hm.
Ja. Ja,
hm. Das Internet.
Das Internet.
Wird ja auch immer beliebter, habe ich gehört.
Ja, das ist das neue große Ding, oder? Obwohl ich nicht weiß, ob sich das wirklich durchsetzen wird. Ja, also wie gesagt, hat momentan eher noch Kommunikationsmedium, wird sich wahrscheinlich ändern. Was aber tatsächlich noch, oder was ein Aspekt ist, der mich wirklich fasziniert hat, ist, dass Google halt eine viel wichtigere Rolle spielt als bei uns. Also ich meine, bei uns ist es halt auch natürlich die Suchmaschine schlechthin. Mhm. Ne? Ich würde aber so weit gehen zu sagen, dass mittlerweile zumindest in Deutschland oder in Europa haben die Leute oder haben wir sozusagen verschiedenste Quellen im Internet für verschiedenste Sorten von Informationen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie interessiert bist an Fußballergebnissen, dann gehst du auf eine Fußballseite, wo halt die Informationen stehen. Oder wenn du wissen willst, wie das Wetter morgen wird, gehst du halt irgendwie auf wetter.com.
Ja, ne? Gut, aber bist du sicher? Ich glaube, die meisten Leute geben einfach ein Wetter Berlin.
In meinst Google. Du?
Ja.
Hm.
Bin ich ziemlich sicher. Also den
vielleicht gehe ich dazu sehr von mir aus. Ich weiß
wahrscheinlich,
nicht.
Ja. Also ich den Facebook-Gag habe ich ja auch schon 100 Mal gemacht. Ich bringe ihn wieder. Es gab mal, das ist schon eine Anekdote, es gab mal einen Blog, der hat es aus irgendwelchen Gründen geschafft, wenn du Facebook-Login gegoogelt hast, dass die auf Platz 1 waren. Und auf einmal hat er sich gewundert eines Tages, dass da in seinen Kommentaren hunderte Kommentare aufgepoppt sind von Leuten, die sich aufs Schrecklichste echauffiert haben, dass ja Facebook jetzt scheiße ausschaut und wo jetzt ihre ganzen Nachrichten seien. Das heißt, die Leute haben dann einfach Facebook-Login gegoogelt und haben dann auf dessen Seite gekommen, der hatte noch, du konntest via Facebook bei dem kommentieren, das heißt, sie haben ihr Bildchen gesehen und so, dachten sie sind auf Facebook, obwohl sie einfach offensichtlich auf einem Blog waren. Das heißt, das ist jetzt nicht in Laos oder in China Facebook passiert, so, sondern es ist halt einfach mal in der westlichen Welt passiert. Das heißt, ich glaube schon, dass viele Leute, und wahrscheinlich geht es Leuten, vielleicht in Laos, die jetzt erst seit 3, 4, 5 Jahren da tatsächlich erst eine Berührung empfinden, die kommen halt an einen Ort, das Internet, der ist schon fertig für sie. Also der ist schon quasi gesettelt. Und da ist halt Google das Internet.
Hm.
Ja? Ja. Also wahrscheinlich ist sowas wie E-Mail für die gar nicht so ein relevantes Kommunikationsmedium wie vielleicht WhatsApp oder sowas.
Ja, ja. Denke ich auch. Ist nicht wichtig.
Ja. Nee. Jeder von uns hatte mal eine Phase, die ist ja mittlerweile auch schon vorbei, wo über E-Mail relativ viel Kommunikation passiert ist.
Mhm.
Von daher gesehen.
Ja. Ja, also ich bin eigentlich bloß tatsächlich auf diesen Schluss gekommen, weil ich eine Frage drin hatte, was sind so eure Top 5 was sind eure Top 5 der Seiten, die ihr besucht? Ne?
Ja.
Und es gab halt selten 5 Seiten, die sie besucht haben. Ne? Das war dann halt immer Facebook und Google.
Mhm.
Ne?
Und YouTube.
Und YouTube natürlich, klar. Ja. Ich glaube, das waren tatsächlich genau die 3 Seiten, klar, die halt sehr, sehr oft genannt wurden. Und dann vielleicht noch so eine Thai-Entertainment-Seite.
Die Deutschen sagen dann zwar Spiegel Online und kicker.de, weil sie das so glauben, dass sie es sagen müssen, aber eigentlich meinen sie Facebook, Google und YouTube.
Meinst du, ich müsste jetzt noch eine Vergleichsstudie anstreben, die genau dasselbe
macht. Ja, genau.
Ja.
Und Amazon, aber das gibt es ja wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, also Sachen bestellen übers Internet spielt keine Rolle. Oder eine ganz, ganz, ganz kleine und dann kommt alles aus Thailand.
Das ist der Wohlstand wahrscheinlich gar nicht groß genug, oder?
Ja, eben. Ja, also auf jeden Fall sehr spannende Ergebnisse nach guten 30 Interviews. Dann haben sich aber viele Informationen auch wiederholt und dann dachte ich, okay, vielleicht nach 2 Wochen wird es jetzt Zeit, das mal abzubrechen.
Jetzt reicht's.
Du hast jetzt so gute 15 bis 20 Stunden Rohmaterial, was immer noch durchgearbeitet werden will. Belassen wir es dabei.
Welche Spots in Laos, welche großen Spots, wichtigen Spots hast du noch besucht? Oder war das jetzt ab da jetzt noch so ein Hin- und Herfahren und gelegentlich Leute ansprechen?
Also die Hauptforschung habe ich halt in der Hauptstadt gemacht, in Vientiane. Und bin danach direkt weiter nach Vang Vien, also da, wo man halt tunen kann, was wir ja vorhin schon hatten. Und danach war tatsächlich Laos auch schon wieder vorbei eigentlich. Ne? Was noch ganz witzig war, aber Vang Vien selbst ist zum Beispiel eine Stadt, die ist nicht wirklich spannend in dem Sinne.
Mhm.
Dadurch, dass ich aber eine längere Zeit da war und dann auch abends immer unterwegs war, also um einfach nur mein Bier zu trinken und irgendwelche Leute kennenzulernen, habe ich halt sehr schnell sehr viele Expats kennengelernt. Mhm. Also Leute, die bei irgendwelchen NGOs arbeiten, da vor Ort, halt für die GIZ zum Beispiel.
Mit GIZ meine ich nicht Rundfunkbeitrag. Was meint ihr mit
GIZ?
GIZ.
Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Also quasi die große deutsche Staatsinstitution, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit
geht. Also der Arbeitgeber für alle geografischen Entwicklungsforscher.
Für sehr viele auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Aber es gab auch kleinere. Okay, okay. Und ich habe, das ist eigentlich auch ziemlich witzig, ich habe den deutschen Botschafter kennengelernt.
Boah, geil.
Von Laos. Also, okay. Wow.
Was geht bei dem so?
Gay-Clubs.
Okay, schön.
Also er ist halt so um die 50 und ich habe ihn bloß...
Hat er dir gleich gesagt oder was?
Nee, das wurde mir davor alles schon erzählt. Und ich habe ihn dann aber dann nochmal... Also er war in demselben Club, also in derselben Bar. Und auch in Vientiane ist es so, dass die meisten Bars etc., die machen halt zwischen 11 und 12 zu. Mhm. Durch die Expats habe ich aber eine Bar kennengelernt, eine Schwulenbar, die halt ziemlich cool war und die Leute, also die ganzen Ladyboys und so weiter, die Bar betreiben, waren auch super witzig, mhm. bis sie halt zu viel getrunken hatten, dann wurden sie ein bisschen aufdringlich. Okay. So, can I suck you? Oh, come on, can I suck you?
So, ganz dann, nett eigentlich.
Ja, sehr, sehr zuvorkommend.
Ja, ist wirklich, also würde ich mir häufiger wünschen.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall verkehrt auch der deutsche Botschafter da öfter und stimmt. Er ist halt offensichtlich schwul, also offen schwul und hat einen 19- oder 20-jährigen Freund, halt Laote und offensichtlich treffen oder machen die öfter mal mit bei so Ladyboy-Misswahlen und dann taucht halt der deutsche Botschafter auf mit so Lederchaps, also so diese arschfreien Lederhosen. Ne, und sein Lover hat dann halt so Dessous an und großartig. So, aber alles mega offen. Ne? Ja. Und das Ding ist irgendwie, dass ihn niemand mag, weil er halt so ein alter, ekliger Typ ist. Ne?
Okay.
Offensichtlich, also ich kann es nicht wirklich sagen.
Das, ich habe mir halt gewünscht, dass es so ein bisschen so unser deutscher Botschafter da irgendwie eine coole Sau ist und da irgendwie unterwegs ist in der Scene irgendwie und alle sagen so, hey, geiler Typ.
Ich habe so nichts Positives über ihn okay. gehört. Von niemandem. Also ja, der gab halt immer die ganzen Kerle an und also er macht sich da halt echt ein Lenz, könnte man sagen.
Jetzt ne? wieder die kulturelle Frage, wahrscheinlich eher an dich gerichtet. Homosexualität ist
Das geht direkt an Chris jetzt.
Nee, aber weil ich das ist, also dem Klischee entsprechend ist ja irgendwie Südostasien, Stichwort Ladyboys, irgendwie ist ja was irgendwie so. Also
es ist da.
Ja, es ist halt offen, ist da, damit wird offen umgegangen und ist relativ normal, ja. Also dass du halt auch, dass da Ladyboys und sonst was rumlaufen, Transgender, alles normal.
Also es ist anders als bei uns auf jeden Fall, ja. würde ich sagen.
Ich habe sogar mal gehört, dass in Indien, glaube ich, das ist natürlich wieder eine ganz andere Kulturraum, aber dass da ja auch Transgender-Menschen auch teilweise sehr angesehen waren, das mittlerweile wieder ein bisschen zerbrochen ist durch vor allem die Briten wieder mal, die halt gesagt haben, so du, das macht man aber nicht. Aber grundsätzlich, dass so eine Kultur ist, die eigentlich total akzeptiert ist.
Ja, genau. Also da sagt keiner was. Das ist völlig, gefahren, völlig normal. So.
Sind es wirklich die Christen und die uns das erzählen, dass das so böse ist? Und woanders klappt das ganz gut anscheinend.
Weiß ich gar nicht, ob das. Also ich weiß nicht wirklich, wie das ist mit der buddhistischen Religion, mit dem Hinduismus. Also in Indien ist es auf jeden Fall auch nicht leicht, transgender zu sein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt viel mit den Briten zu tun hat. Ich meine, nicht zuletzt, weil ja auch Laos und Kambodscha französische Kolonien waren. Ne? Also, aber irgendwie hatte ich da halt. Das ist halt
Kolonie,
mehr
Schleuder kann man, glaube ich, nicht. Oder nicht, Keule
kann man nicht anbringen, so richtig.
Ich habe nur irgendwie als Cook-Tipp, das war jetzt vollkommen abwegig vom Thema, aber es gibt eine großartige Doku-Reihe von der BBC mit Stephen Fry in der Hauptrolle, der in, glaube ich, 3 Folgen sich weltweit mit Homophobie im weitesten Sinne auseinandersetzt und einfach mit homophoben Leuten spricht und von denen sich halt erklären lassen will, warum das jetzt irgendwie doof ist. Der war halt auch in Indien dann und hat da irgendwie Transgender-Menschen kennengelernt und da halt auch so diese These gehört, ja, es war so, dass wir irgendwie teilweise sogar als Götter oder als spirituelle Menschen angesehen waren. Und das stark durch die, also lustigerweise basierend auf Gesetzen von den Briten dann wieder zerstört wurde. Und dann, so wie ich es verstanden habe, sogar so, dass diese Gesetze mittlerweile wieder aufgelebt werden. Also obwohl die Briten gar nicht mehr da sind und das alles schon wieder erledigt ist eigentlich und sie sich eigentlich gar nicht mehr drum scheren müssten, das trotzdem so verankert ist in den letzten 100 Jahren oder wie lange die Briten da waren, dass es auf einmal wieder so in ist zu sagen, nee, das ist nicht gut.
Ja, genau. Also ich meine, das passt auch irgendwie zusammen, wenn du dir den Hinduismus anguckst. Also das ist jetzt wieder verallgemeinert, aber da gibt es ja gewisse Gottheiten wie Vishnu oder Shiva, die sehen also auf den Bildern halt sehr, also weiß nicht, also es sieht so aus, als hätten die beide Geschlechter. So.
Ja.
Also es sieht relativ neutral aus so. Und vielleicht wird damit verbunden, dass sie halt so ein göttliches Wesen sind oder so. Das kann schon gut sein. Das ist jetzt natürlich Stammtisch-Diskussion. Ich kenne mich da jetzt auch nicht gut aus. Aber das ist jetzt so der erste Link, den ich machen würde. So.
Als wären wir irgendwann mal nicht am Stammtisch gewesen.
Ja, zu Indien weiß ich es auch tatsächlich gar nicht. Ne? Also, aber das ist zumindest im Straßenbild oder wenn man so sagen möchte, oder in der Gesellschaft, die man so sieht einfach tagtäglich, ist es bei weitem nicht so verbreitet, wie es das irgendwie in Thailand oder Laos oder Kambodscha ist. Ne? Wo halt ganz offensichtlich Leute, die 1,90 sind, mit einem riesen Adamsapfel, aber geschminkt und lange Haare haben und offensichtlich Männer sind, aber auch, also sich wie Frauen kleiden, das siehst du halt relativ häufig, ne? Also auch als Barfrau / Mann oder Kellner / Rin, so.
Ne? Ja.
Das ist halt viel akzeptierter.
Genau, es gibt halt keine Marginalisierung von diesen Menschen, von Transgender oder sonst
was. Ja. Ja, und die haben unglaublich viele coole, spannende Geschichten zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mega nette Leute.
Ja, sofort.
Wo man hier vielleicht, oder weiß nicht, wenn man es halt irgendwie nicht gewöhnt ist sozusagen, oder wenn man nicht sehr viel mit Homosexuellen zu tun hat und vielleicht so ein bisschen eine Distanz hat am Anfang, die aber komplett unbegründet ist.
Ja, ja.
So. Trotzdem versuchen sie dir immer einzublasen.
Ja, du bist ja auch ein hübscher Kerl, also kann man ihn ja nicht verübeln, richtig?
Wow, wow, wow.
Ja, also man kann das ja nochmal. Kurz Meta werden, so lange haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen, über 2 Stunden.
Jesus Louises.
Wow,
da sind wir gut dabei heute.
Glaube ich auch.
Brauchen wir noch einen zweiten Part vom zweiten Part vielleicht?
Es ist jetzt die Frage, hast du jetzt noch so eine Anekdote zum Schluss, die du jetzt noch gern loswerden wollen würdest?
Du hattest mir vorhin was erzählt, was du jetzt, glaube ich, nicht erzählt hast.
Was war das?
Was war denn das?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Tick,
zack.
Damit. Nach hinten raus zieht sie es, ne?
Ja,
ich merke das schon.
Da waren wir vor der Tür und da hast du noch gesagt, das
können wir auch ummachen, ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht einfach beim nächsten Mal.
Denke ich auch. Ich
genau, du hast erzählt, dass du von den laotischen Geheimdienst verfolgt wurdest.
Kannst du uns nicht vor beim Freund halten.
Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Also ich glaube es. Ja. Ja, das Ding war halt, dass ich in Vientiane, in der Hauptstadt, angekommen bin und davor war es halt relativ einfach, einen Übersetzer zu finden, und der Übersetzer, den ich eigentlich geplant hatte dann für die Hauptstadt, hat sich dann ewig nicht gemeldet. Daraufhin bin ich dann zur Vientiane Times gegangen, was so die größte laotische Tageszeitung ist. Und Laos eben als kommunistischer Einparteienstaat mit einer relativ hohen Staatskontrolle und auch einer relativ gut ausgeprägten Zensur. Da ist natürlich dann die Vientiane Times so das Informationsmedium nach außen hin schlechthin.
Okay.
Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Daraufhin bin ich dann einfach reingegangen, nachdem meine ersten Versuche, einen Übersetzer zu finden, gescheitert sind, und wollte einfach nur Kontakte haben. Ne? Und meinte halt, hey, wie sieht's aus, Leute? Könnt ihr mir helfen? Kennt ihr da jemanden, der gut Englisch spricht, der vielleicht für mich arbeiten kann? Hatte dann relativ schnell einen Reporter eben von dieser Zeitung zur Seite gestellt bekommen, also der auch bezahlt werden sollte natürlich oder wurde. Wir haben das dann so 2 Tage gemacht, und am dritten Tag sind mir dann halt so Leute aufgefallen, so 2 Typen, Laoten, so, also jetzt nicht schwarz gekleidet oder mit so, Sonnenbrille. Ne? Also einer auf jeden Fall hat eine Sonnenbrille, die halt die ganze Zeit immer in der Nähe stand und geraucht haben. Und das aber so 2 oder 3 Tage in Folge, wo wir halt in diesem einen Ort waren, in diesem einen Park am Mekong, und da, wo ich halt die Interviews gemacht habe. Und es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich bestätigen könnte, dass ich verfolgt wurde, ne? Aber ich hatte mit vielen Leuten vor Ort geredet, auch mit den ganzen Expats, ne, und auch mit einem, der tatsächlich da arbeitet, auch bei der Zeitung. Und das klang alles so ein bisschen so, als ob da schon jemand aufpasst. Versuchen wir es mal so zu halten. Ne? Ich will jetzt keine Anschuldigung tätigen. Es war auch nicht der Botschafter, der mich irgendwie beobachtet hat.
Wollte ich sagen, du hast schon den Botschafter als alten Sack der Leute angrappelt, beschuldigt. Da kannst du auch ruhig mal die da
unten... Beschuldigt? Ich habe gesagt, das habe ich gehört.
Exklusiv bei uns. Alter, ohne Botschafter ist ein Drecksack.
Ja, zum Glück haben wir nicht so... Ich weiß nicht, vielleicht hört die GEZ auch zu hier.
Ja, hoffentlich kriege ich das nicht mit, oder?
Das Interessante ist, zwei Stunden hören die nie. Also warum sollten die ernsthaft die jetzt zwei Stunden reinfahren?
Das heißt, wir können jetzt alles sagen,
was
wir
wollen. Zu dem Zeitpunkt ist es erledigt. Das ist gut am Podcast. Da kannst du die Klasse, da kannst du Leute beschuldigen bis zum Geht nicht mehr, was du am Anfang machst.
Also irgendwie ist auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, weiß ich gar nicht, ist ein relativ regierungskritischer NGO-Mitarbeiter einfach auf so einer relativ großen Kreuzung verschwunden. Also was heißt verschwunden? Der wurde halt von Polizisten, in Anführungszeichen, in Van reingezogen und den hat man seitdem auch nicht mehr gesehen. Ne? Also da gibt's hinter der Fassade und du kriegst das eigentlich nicht mit.
Und die dachten dann wahrscheinlich, willst da irgendwie Kommunikation zu einem Journalisten da irgendwie aufbauen und mit dem da irgendwie.
Keine Ahnung. Mhm. Das Ding ist halt normalerweise, wenn du dort forschst, brauchst du eine Forschungslizenz. Mhm. Und das dauert halt, also gerade für größere Projekte, für eine Masterarbeit, wurde mir gesagt, brauchst du es eigentlich auch. Mhm. Aber ich habe halt immer versucht, so ein bisschen unterm Radar zu bleiben, wenn ich mit Leuten geredet habe. Ne? Mhm. Also gerade mit so Locals. Mhm. Ne? Dann war das halt so, das ist so mein Projekt und ich mache das nur für mich und das hat so ein bisschen mit meiner Uni zu tun, bla bla bla. Aber so eine Forschungslizenz dauert halt einfach auch 1 bis 3 Jahre oder 2 bis 3 Jahre, bis das durch ist und bis man das offiziell machen darf. Das war aber jetzt in meinem Fall nicht nötig. Mhm. Ne? Und ich habe es halt auch so hinbekommen, ohne irgendwie an offizielle Stellen treten zu müssen. Aber wenn du zum Beispiel wirklich eine große Sache machst, wie zum Beispiel eine Doktorarbeit, oder wenn du halt für die GEZ oder ähnliche Sachen arbeitest, dann kann es passieren, dass gerade wenn du so sensible Themen anschneidest, ne, über die du irgendwie forschen möchtest oder die du irgendwie rausfinden möchtest, dass du dann halt auch so einen Politoffizier zur Seite gestellt bekommst, ne, der halt immer darauf achtet, was machst du da, mit wem redest du, welche Sachen wurden gesagt und, und. Also
verstehe.
Man merkt schon, dass die Regierung gerne die Kontrolle hat über das Land, sagen wir es mal so. Ne?
Verstehe.
Du kannst zum Beispiel auch offensichtlich keine Verkehrsunfallstatistiken anschauen. Mhm. Ne? Also die sind einfach nicht zugänglich für Otto Normalbürger. Einfach um auch so dieses Tourismus-Image nicht zu gefährden, was gerade im Aufbau ist. Ne? Und so wie die Leute fahren und so, was da so manchmal los ist mit dem Verkehr, es wäre super interessant, das rauszufinden, aber das sind halt auch echt sensible Daten. Ne? Und wenn die rauskommen, dann gäbe es sicherlich Leute, die sagen, okay, Laos, mach mal was dagegen. Ne? Und das ist aber nicht nur da so, das ist halt bei vielen anderen Aspekten ebenfalls so. Keine Ahnung.
Aber sonst hast du keine Probleme mit Offiziellen gehabt, so, keine Ahnung, nee. Im Sinne von Drogendelikten oder sowas, weil man hört ja...
Ich hab nur die Storys gehört.
Ah, okay.
Also von zwei
Franzosen. Und Vientian.
Vientian, so zwei Franzosen, die zum Mekong gegangen sind, um dann Joint zu rauchen und 5 Minuten später stand halt quasi ein Sixer da, ne, mit so 4, 5 laotischen Polizisten und da meinen sie halt, okay, entweder kommt jetzt mit auf die Wache und dann kriegt ihr auch gleich einen Gerichtstermin oder... jeder zahlt $1,000. Dann haben sie es runtergehandelt auf $500 irgendwie und sind dann halt nochmal davon gekommen. Und so eine Story hörst du halt öfter mal. Ne?
Ja.
So Korruption 3000.
Mhm. Ja. Und das ist aber in Laos ziemlich teuer auch.
Mhm.
Also in Kambodscha müsstest du nicht mal ein Zehntel davon zahlen.
Mhm.
Zum Beispiel. Also ich habe selber noch nie erlebt so, aber gehört Na. Auf jeden Fall.
Ja, mir ist sowas auch nicht passiert, aber man weiß ja, wie es ist. Man trifft halt immer Leute, der irgendjemand getroffen hat, dem das passiert ist.
Ne? Exakt.
Ja. Exakt. Tja. Aber so im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr angenehme Erfahrung. Also ich kann es jedem nahelegen, das mal zu machen.
Jetzt haben wir ja auf jeden Fall den Positivtest gemacht. Wir haben quasi exklusiv uns das erzählen lassen und haben mal einen rübergeschickt von uns. Der hat es mal nachgetestet, ob es alles in Ordnung ist.
Hast du sich wert bezahlt? Das ist natürlich cool.
Du bekommst alle unsere Spendeneinnahmen, die ab jetzt an mich gerichtet werden können.
Ihr könnt das erreichen unter folgender Nummer. Genau.
Wähl die Nummer neben eurer Landesflagge. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir den Deckel zu, oder?
Machen wir den Deckel zu.
Machen wir den Deckel zu.
Das war die epische Fortsetzung von unserer Südostasien-Reihe. 10, 2, 4 mit Chriso.
Danke.
Mit Chris.
Servus.
Und mit mir, Johannes. Adieu.
Ciao, ciao.